Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ein Trainer ist kein Idiot, Max Jakob Ost ist auch kein Idiot, denn der hat sich heute mal einen freien Tag gegönnt. Es sei ihm gegönnt. Mein Name ist Tobias Escher und ich darf heute den Rasenfunk zum 30. Spieltag der Männer-Bundesliga moderieren. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir tolle Gäste dazu geholt. Miriam Scheel ist da, die besser kicken kann als wahrscheinlich jeder andere Gast, der hier beim Rasenfunk dabei ist. Ehemalige Spielerin von Hoffenheim und dem ersten FFC Frankfurt. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Und an ihrer Seite ist Patricia Sievert von der Hessenschau, bekannt auch aus dem Eintracht-Podcast Fußball 2000, hat ein schönes Wochenende hinter sich, das schon am Freitag mit einem Sieg der Eintracht begonnen hat. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Seid ihr genauso hochmotiviert wie ich, über diesen Spieltag zu sprechen? Es war jetzt nicht der beste Spieltag aller Zeiten, aber es war doch schon ein ganz netter Spieltag, Patricia, oder?
Ja, es war im Endeffekt besser, als ich es erwartet habe. Ich habe es mir so vorher angeschaut und dachte mir, uff, da sind so ein paar Partien, wo man sich denkt, weiß ich nicht, ob ich die jetzt unbedingt im Einzelspiel schauen würde im Normalfall. Aber ja, es gab doch ein paar positive Überraschungen, würde ich sagen.
Ohne jetzt schon vorweggreifen zu wollen, wir machen ja am Ende der Sendung wie immer unseren MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Aber Miriam, an dich die Frage, gab es so ein Spiel für dich, was herausgestochen ist aus dem Spieltag?
Ich muss sagen, dass mir Freiburg-Mainz gut gefallen hat, auch wenn es jetzt auch vielleicht nicht das allerspektakulärste Spiel war. Aber da ich auch so ein leichtes Mainzer Herz von früher noch habe, hat mir das gut gefallen, dass die Mainzer definitiv nicht auftreten wie ein Absteiger.
Das Spiel ist auch noch sehr jung, sehr frisch. Wir nehmen das hier am Sonntagabend auf. Das Spiel hat vor 20 Minuten ungefähr aufgehört, also die Eindrücke sind da noch frisch. Trotzdem werden wir damit nicht anfangen, sondern wir werden den Spieltag gleich chronologisch abhandeln. Bevor wir das tun, noch ein paar kleine Hinweise. Einmal werde ich diese Plattform nutzen und dafür sorgen, dass der Rasenfunk heute ausnahmsweise mal nicht werbefrei und sponsorenfrei ist, denn ich werde Werbung in eigener Sache machen. Mein neues Buch, Die Weltmeister von Bern, Biografie einer Jahrhundertmannschaft, das erscheint am 14. Mai. Ich bin über jeden froh, der es kauft, weil da ist sehr viel Liebe und sehr viel Herzblut auch in dieses Buch reingeflossen. Dieser Hinweis sei mir am Anfang der Sendung gestattet. Von nun an wird der Rasenfunk auch wieder völlig werbefrei sein. Es gibt keine Paywall, gar nichts. Es wird rein durch die Hörerinnen und Hörer finanziert. Und da möchten wir uns bedanken bei allen, die uns supportet haben. Der Supporterdank diese Woche geht an Thomas Birkner, Frau Dede, Daniel Klöckner, Forza Bayer, Paul Geht, Peter und Bastian. Und wenn ihr auch uns supporten möchtet, dann schaut doch mal auf rasenfunk.de, wie ihr das tun könnt. Wie gesagt, all das hier ist nur möglich, weil ihr da draußen uns supportet. Auch, dass ich mal an so einem Wochenende das hier moderiere und dadurch Max Jakob die wirklich nötige Pause verschaffe. Auch das ist nur möglich, weil ihr da draußen unterstützt. Und damit sind wir jetzt auch schon angekommen beim Spieltag. Und wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Freitagabend, Flutlicht, bestes Wetter auch in Frankfurt zu einem wirklich wichtigen Spiel, zu einem vorentscheidenden Spiel. Es ging zwischen Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg um nicht weniger als die Frage, wie spannend wird es noch um die Europapokalränge. Eintracht Frankfurt stand unter Druck und der FC Augsburg konnte vermeintlich befreit aufspielen. Sie sind auch in Führung gegangen durch Ruben Vargas, aber die Eintracht hat dann in der zweiten Halbzeit nochmal richtig aufgedreht, 3 Tore geschossen, hat das Spiel gedreht. Und da geht gleich die Frage an dich, Patricia. War es so ein Spiel, das man klassisch erklären kann, schlechte erste Halbzeit von der Eintracht, gute zweite Halbzeit von der Eintracht?
Ehrlich gesagt, ja. Ich würde es tatsächlich so sagen, wobei ich so einen kleinen Abstrich machen muss, denn selbst in der ersten Halbzeit hat man schon erkennen können, dass die Eintracht nicht aufgetreten ist, wie zum Beispiel in Stuttgart zuletzt. Also es war nicht komplett blutleer. Man hat schon gemerkt, die Mannschaft hat verstanden, dass es hier um viel geht und dass sie vor Heimpublikum stehen und dass es jetzt wirklich so ein Finalspiel ist quasi. War aber trotzdem zu Beginn nicht wirklich durchschlagskräftig, würde ich sagen. Also es war im Endeffekt so, dass man die ersten 10 Minuten ganz gut reingekommen ist ins Spiel, die Eintracht auch ja, munter losgespielt hat, dann aber ja recht früh den Gegentreffer kassiert hat. Und das hat das Ganze so ein bisschen ins Wanken gebracht. Also ich hatte das Gefühl, die Eintracht hat dann den Faden verloren. Und dann hat es Augsburg ja auch nicht schlecht gemacht. Also die haben ja klassisch, wie man es eigentlich schon erwartet hat, aus der Raute raus agiert, haben die Eintracht früh angelaufen, aggressiv angelaufen. So ist ja dann auch im Endeffekt das Gegentor entstanden. Also durch den Ballverlust von Max beziehungsweise Pacho stand schon unter Druck, hat dann Max angespielt, der wiederum auch unter Druck stand. Und dann war der Ball weg und das Gegentor fällt. Ja, und danach war es ein klassisches Eintracht-Frankfurt-Spiel, würde ich sagen. Also ja, mit klassisch meine ich, man versucht's irgendwie mit vielen Pässen nach vorne zu kombinieren, wird aber nicht wirklich gefährlich vom, man kommt nicht mal wirklich richtig in den 16er der gegnerischen Mannschaft und ja, zu viele individuelle Fehler, zu viele Ballverluste und zu viele Ballkontakte, muss ich sagen, weil wenn die Eintracht gefährlich wird, dann wenn es schnell geht.
Ja, lass uns, wenn es schnell gegangen ist, ist es dann häufig in der zweiten Halbzeit passiert. Lass uns noch so ein bisschen bei der ersten Halbzeit bleiben, weil ich hatte trotzdem doch das Gefühl, dass die Eintracht es zumindest geschafft hat, den Vorwärtsdrang von Augsburg einzudämmen, was dann relativ wurscht war, nachdem sie 0-1 hinten lagen. Die Szene hast du ja gerade schon sehr gut beschrieben. Trapp spielt da eigentlich einen guten Pass, einen cleveren Pass, aber Pacho und Max sind sich da so ein bisschen uneinig und dann kann Augsburg da richtig in Augsburg-Manier zwischengehen. Was hat dann noch in der ersten Halbzeit gefehlt, dass man diese Dominanz, die man dann auch hatte, ballbesitztechnisch, vor das gegnerische Tor tragen konnte?
Ich glaube, das Tempo. Also man hat das Tempo komplett verschleppt. Man hat eigentlich viel Tempo im Kader. Man hat Marmoush, den man auch einfach mal tief schicken kann. Man hat mit Ebimbe einen Spieler, der dafür Trubel sorgen kann. Man hat Götze tatsächlich als den, ja, Alleskönner so wirklich im Mittelfeld. Also der hat auch, man muss sagen, der ist viel gelaufen. Hat aber tatsächlich auch sehr, sehr viel im Spielaufbau geholfen. Also der hat sich in die Innenverteidigung fallen lassen im Spielaufbau, hat dann aber wiederum vorne so ein bisschen gefehlt. Also so schnell kann Götze dann doch nicht aus der Innenverteidigung vor in die Achter-Zehner-Position laufen und dann vorne für kreative Momente sorgen. Ja, man hat es wieder nicht geschafft, ja, schnell genug in die Spitze zu kommen. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass man eben zu kompliziert spielt im Endeffekt.
Man muss auch sagen, gegen Augsburg ist es selten leicht und war auch natürlich auch in diesem Spiel nicht leicht. Die haben wieder mit ihrer bekannten Raute gespielt, sehr massiert im Mittelfeld. Du hast es schon gesagt, Götze ist dann häufig zurückgefallen, hat dann aus der Abwehr versucht, eben da freie Räume zu finden, hat das nicht geschafft. Was lief denn dann nach der Pause besser?
Nach der Pause hatte ich das Gefühl, war es komischerweise wirklich schnell so, dass die Eintracht eben ihr Tempo auf den Platz bekommen hat. Also man kann sagen, 2 Tore in 6 Minuten fallen relativ schnell nach Anpfiff sogar. Ich glaube, es hat vielleicht 10 Minuten gedauert, 55. glaube ich, ist das erste Tor gefallen, der Ausgleich und dann 6 Minuten später direkt der Führungstreffer. Bei beiden Toren hat man gesehen, man hat das Tempo im Kader ausgenutzt und simpel und direkt gespielt. Also es war letztendlich so, dass beim zweiten Tor Marmoush den Ball bekommen hat. Das war eine gute Einzelaktion im Endeffekt. Der hat sich da mit so einer Drehung schön aus von 2 Augsburgern gelöst und konnte dann quasi frei vorlaufen, spielt dann auf Ekitike, der den Ball fast schon verliert, nochmal gut nachsetzt und dann wirklich selbst ja den Abschluss sucht. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass da jemand mal selbst den Abschluss gesucht hat. Das hat in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen gefehlt. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die Eintracht traut sich nicht so richtig aufs Tor zu schießen. Du hast da vielleicht Marmoush als Ausnahme, aber ansonsten kommt da nicht viel. Und das war in der zweiten Halbzeit dann direkt besser. Man hat gemerkt, da ist so ein bisschen mehr Zug zum Tor, mehr Selbstvertrauen. Und ja, dann hat es auch direkt geklingelt tatsächlich, wenn man, wie gesagt, das Tempo ausnutzt. Beim ersten Treffer ja genauso. Schön über die Außen mit einem Doppelpass. Ganz simples Spiel eigentlich, Flanke und Chaibi macht den rein. Wirklich nichts Kompliziertes, aber eben die eigenen Stärken schön ausgespielt.
Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, die in der zweiten Halbzeit war bei der Eintracht eine andere Emotionalität. Also man kann das ja gar nicht jetzt groß taktisch erklären, sagen, da war jetzt diese Riesenumstellung oder sie hätten komplett anders gespielt, aber man hatte das Gefühl, nach der Pause hat man auch das Stadion dann mitgenommen. Da kommen wir auch noch gleich zu. Es war auch noch ein relativ besonderes Spiel nach dem Tod von Bernd Hölzenbein. Auch natürlich die Ausgangslage. Hattest du auch das Gefühl, dass da eine andere Eintracht dann so, was die Zweikampfführung angeht, was das, wie du gesagt hast, den Druck nach vorne angeht, dass da auch wahrscheinlich in der Kabine Topmüller mal ein bisschen lauter geworden ist?
Kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch einfach mal gesagt wurde, hey Jungs, schaut mal, was hier im Stadion los ist, was irgendwie hier auf dem Spiel steht. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, es gab zur Halbzeit ja auch Pfiffe, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist die eine Sache, aber sie waren nun mal da und ich glaube, das kriegt eine Mannschaft auch mit. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht in der Kabine angesprochen wurde, vielleicht vom Trainer, dass er sagt, hey, passt auf, ihr wisst, ihr könnt's und warum macht ihr es nicht? Die Leute sind unzufrieden, schaut doch mal, was auf dem Spiel steht. Und dass man sich da vielleicht echt nochmal so in den Arsch getreten gefühlt hat, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, und da nochmal ein anderes Gesicht gezeigt hat. Also beziehungsweise sich einfach ein bisschen gesteigert hat, weil ich hatte, wie gesagt, schon in der ersten Halbzeit zumindest das Gefühl, dass ja die Mannschaft das schon irgendwie in den Köpfen hat und verstanden hat, was auf dem Spiel steht, weil es eben ein ganz anderes Gesicht war als noch gegen Stuttgart zum Beispiel. Das war echt so ein kleiner Downer für mich damals. Deswegen habe ich jetzt auch die ganze Zeit noch das Stuttgart-Spiel im Kopf. Das war echt grausam. Aber gegen Augsburg lief es schon deutlich besser. Vor allem dann, wie du sagst, in der zweiten Halbzeit. Ein komplett anderes Gesicht.
Miriam, du hast ja sicherlich auch die Eintracht in dieser Saison verfolgt. Ist eine Mannschaft, die sehr auch als wankelmütig gilt. Wie blickst du auf dieses Team? Wieso meinst du, kriegen sie es nicht hin, eine konstant gute Leistung hinzubekommen?
Das ist eine schwere Frage. Ehrlicherweise verfolge ich die Eintracht auch nur sehr sporadisch. Obwohl ich wohne tatsächlich in Frankfurt, also habe ein großes Frankfurter und Eintracht-Umfeld. Aber habe selbst nicht so viel mit der Eintracht zu tun. Ich find's schwierig. Also ich höre ja nur immer wieder und sehe es auch, dass die Eintracht irgendwie gut dasteht, was die Tabelle angeht. Also eigentlich ja sehr passabel, aber das Spiel dann doch nicht so überzeugend ist, was sie dann da oft auf den Platz bringen. Ehrlicherweise, immer wenn ich sie gesehen habe, fand ich es gar nicht schlecht. Ich finde gerade die beiden Außen und auch Mario Götze machen eigentlich immer gute Aktionen, aber zum Spiel am Freitag kann ich leider nichts sagen, weil ich das nicht geschaut habe.
Das ist vollkommen okay. Wir haben uns das ja auch alle untereinander aufgeteilt. Ich muss auch zugeben, bei einigen Spielen wird es bei mir heute sehr, sehr düster. Da müsst ihr mich retten, da habe ich nicht so viel von gesehen. Ich möchte gleich noch über den FC Augsburg reden, aber einmal noch kurz eine Frage zur Eintracht, zu dieser Phase dann nach dem 2-1, wo sie dann ja auch dann hatte plötzlich Augsburg sehr viel Ballbesitz und auch da hatte ich das Gefühl, dass Eintracht das gut wegverteidigt hat, aber dann auch etwas passiver geworden ist. Wie siehst du diese Phase nach dem 2-1, das ja bereits in der 61. fiel und das 3-1 gab es ja dann erst in der Nachspielzeit, als Marmoush allein aufs Tor zulaufen konnte, nach einer Augsburger Ecke, wo sie alles nach vorne geworfen haben. Wie siehst du diese Phase zwischen 2-1 und 3-1?
Ich finde, du hast recht, es ist dann wirklich nicht mehr so viel passiert. Ich finde aber auch, dass die Augsburger es nicht wirklich ausgenutzt haben, beziehungsweise nicht für sich nutzen konnten. Deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, hat die Eintracht das vielleicht so ein bisschen runtergespielt oder hat man da wirklich klassisch wieder diesen Gang zurückgeschraubt? Das ist in dieser Saison ja auch häufiger passiert, dass man irgendwie ja sich so ein bisschen hängen lassen hat und dann das einem noch auf die Füße gefallen ist. Dass es diesmal nicht passiert, ist aber eine gefährliche Sache. Deswegen, auch so aus Eintracht-Fansicht muss ich sagen, ist man da so ein bisschen hippelig. Aber es ging. Es ging tatsächlich, weil Augsburg ja auch nicht so richtig zum Zug kam. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Augsburg da noch viel Druck gemacht hat, außer in der Schlussphase. Also ich finde, irgendwann kam sie dann doch mehr und da war es auch ein bisschen wilder insgesamt, also da war irgendwie nicht mehr so eine krasse Ordnung auf dem Platz. Ich glaube, dann haben beide Mannschaften einfach so gesehen, das Spiel neigt sich dem Ende zu, wir spielen einfach nochmal, wir hauen nochmal alles raus, alles rein und dann war es wirklich ein bisschen vogelwild, aber ansonsten kam da nicht viel und ich glaube, das liegt auch viel dran, dass Demirovic ja übers Spiel hinweg richtig gut rausgenommen wurde von der Eintracht, also ja, Augsburg hatte letztendlich dann Tietz vorne noch, der aber nicht so wirklich glücklich war an dem Abend, finde ich. Also es wirkte zumindest nicht förderlich offensiv. Der hat einige unsaubere Annahmen gehabt bei relativ vielversprechenden langen Bällen, muss man sagen. Da hätte auch was draus entstehen können, aber hat dann auch falsche Entscheidungen getroffen. Also der war so ein bisschen unglücklich auf dem Platz, wurde dann rausgenommen. Dann hatte man ja Patrick Pfeiffer drin, der eigentlich Innenverteidiger ist, aber auch so ein bisschen eine Stürmerrolle eingenommen hat als großer Spieler. Aber ja, alles in allem hat Augsburg für mich tatsächlich nicht so eine krasse Gefahr ausgestrahlt. Und ich weiß nicht, ob das bei der Eintracht dann auch so rüberkam, ob man sich da so vielleicht gar nicht so bedroht gefühlt hat oder aber ob da vielleicht auch die Kräfte ein bisschen geschwunden sind und man sich da auch ein bisschen zurückgezogen hat, ein bisschen ruhig gemacht hat, weil das natürlich auch ein intensives Spiel war, da gegen Augsburg ständig anzurennen und irgendwie zu versuchen, das Tempo auf die Straße zu bekommen.
Ja, wir reden jetzt ja, wir haben jetzt auch viel über Frankfurt geredet. Du hast ja schon sehr viel zu Augsburg auch gerade gesagt. Ich möchte vielleicht noch ein, zwei Aspekte hinzufügen, weil also klar, Frankfurt kommt besser aus der Halbzeitpause, gehen auch aggressiver drauf. Aber trotzdem sind beide Tore jetzt keine Tore, wo man sagen muss, die musst du fangen. Also es sind keine Tore, wo du sagen musst, die halt da fängt Augsburg auch an der Reihe, weil in beiden Situationen gab es mehrmals die Chance, mit einem etwas konsequenteren Abwehrverhalten, mit einem etwas robusteren Verhalten auch einfach den Ball wegzuschlagen oder irgendwie den Fuß zwischenzuholen, das Foul zu ziehen. Aber man hat in beiden Situationen den Gegner relativ stark gewähren lassen. Und auch nach diesem 2-1 gab es ja dann, wie du gesagt hast, erst sehr spät ein Aufbäumen, aber lange Zeit Frankfurt es geschafft, dass das Spiel vor sich hin plätschert. Auch vielleicht diese Einwechslung von Pfeiffer und diese Umstellung auf eine Dreierkette, die dann auch vollzogen wurde, auf dem Papier der richtige Schritt, aber in der Praxis hat das erst sehr spät gezündet. Also ich finde auch, dass Augsburg sich ein bisschen zumindest ärgern kann über den Verlauf der zweiten Halbzeit.
Ja, ich fand das auch ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Ich hatte tatsächlich auch mit einem größeren Aufbäumen gerechnet, weil auch alleine wie Augsburg in der ersten Halbzeit die Sache angegangen ist. Und ich finde, da waren sie irgendwie gefährlicher, beziehungsweise haben auch die Schwächen der Eintracht besser ausgenutzt. Also sind sie ja, wie gesagt, aggressiver angelaufen. Und die Eintracht hat auch in der zweiten Hälfte insgesamt über die ganze Saison gesehen ja die Schwäche, dass sie das nicht komplett konzentriert runterspielen können. Also da sind schon einige individuelle Fehler drin, die man dann auch gut ausnutzen kann. Und dann muss man auch ehrlich sein, die Eintracht kann man gut auskontern. Also es ist jetzt häufig auch so, dass die Außenverteidiger schön hochschieben. Also da sind schon Räume da. Und ich glaube, wenn hätte Augsburg das in der zweiten Halbzeit mehr forcieren müssen weiterhin oder aber in der ersten Halbzeit, bevor die Eintracht überhaupt ins Rollen kommt, besser ausnutzen müssen, weil die Chancen wären da gewesen. Und ich glaube, das ein oder andere Tor hätte da schon auch noch fallen können, wenn man das konsequenter angegangen wäre.
Augsburg nur mit 6 Torschüssen. Für die war das ja auch ein nicht gerade unwichtiges Spiel. Und dieses nicht gerade unwichtige Spiel geht dann eben mit dieser 3-1-Niederlage zu Ende. Trotzdem jetzt noch eine Frage zur Eintracht an dich, auch mal an das Umfeld jetzt. Es war, wie ich habe ja schon angedeutet, ein sehr emotionaler Spieltag nach dem Tod von Bernd Hölzenbein, auch mit diesem zuletzt doch sehr starken Debatte um den Trainer auch mit der Frage, ist diese Mannschaft emotional genug, spielt die nicht nur ihren Stiefel herunter? Das war ja schon in jederlei Hinsicht so ein Ausrufezeichen, weil es war ein sehr emotionales Spiel. Es war ein sehr ein Spiel, das auch die Fans, glaube ich, sehr begeistert hat. Könnte das jetzt so der Anfang einer Trendwende sein in Frankfurt, auch was die Stimmung angeht?
Ich hoffe es, muss ich sagen, aus Eintracht-Sicht mal wieder. Es könnte es sein, das sind eigentlich ehrlich gesagt auch die Momente, die sich das Umfeld seit Wochen, vielleicht sogar Monaten schon wünscht. Einfach irgendwelche emotionalen Momente, Erfolgsmomente, an denen man sich vielleicht festklammern kann, wo man dieses Wir-Gefühl hat und dieses Gefühl, wir können das schaffen, es geht um was und wir halten zusammen, weil das war in letzter Zeit wirklich gar nicht da. Und es folgte immer mehr so ein Rückschlag nach dem anderen. Also dann bist du irgendwie unzufrieden mit der Art und Weise, du bist irgendwie unzufrieden mit den Ergebnissen gegen schwache Gegner. Insgesamt, wie gesagt, hatten wir auch schon angesprochen, in der Tabelle sieht's in Ordnung aus. Das ist auch jetzt nicht schlechter als in vergangenen Saisons punktetechnisch. Aber es ist die Art und Weise, die einfach nicht so wirklich mitreißend ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dass das so einen Knoten zum Platzen bringen kann. Einfach mal wieder ein emotionales Spiel, wo das Umfeld was spürt, um es mal so auszudrücken. Weil ich hatte das Gefühl, in letzter Zeit war das ist so vor sich hergeplätschert. Alle waren irgendwie mehr oder minder unzufrieden, die einen richtig unzufrieden, den anderen war es gleichgültig, aber keiner war so richtig emotionalisiert und in dieser Saison drin. Also man hat immer noch das Gefühl, man steht am Anfang der Saison, wo man versucht, sich zu finden und zu verstehen, wo die Mannschaft steht. Und jetzt ist es aber auch schon bald vorbei und man ist bisher noch nicht reingekommen. Dabei steht so viel auf dem Spiel. Deswegen, ja, ich hoffe und kann mir vorstellen, dass das jetzt dass es einer dieser Momente ist, nach denen man sich jetzt gesehnt hat.
Die Ausgangslage ist auf jeden Fall gut für die Eintracht jetzt nach diesem Spiel. Sie haben Augsburg auf 6 Punkte hinter sich gelassen. Sie haben aber auch ein relativ schweres Schlussprogramm. Als nächstes auswärts zu den Bayern, dann zu Hause gegen Leverkusen, auswärts bei Gladbach und zu Hause gegen Leipzig. Im Idealfall natürlich alles Teams, für die es um nicht mehr viel geht und die sich vielleicht für andere Wettbewerbe noch schonen. Kann natürlich auch böse werden, aber die Situation, dass man kommendes Jahr wieder Europa spielen kann, ist sehr gut. Auch weil ja wahrscheinlich Deutschland einen 5. Champions-League-Platz bekommen wird und im Zuge dieses 5. Champions-League-Platzes dann eben auch Platz 7 oder vielleicht sogar Platz 8 reicht für Europa. Also da sieht es sehr gut aus für die Eintracht. Augsburg hat da auch noch alle Chancen, haben jetzt natürlich ein paar Punkte verloren. Auch Hoffenheim hat angeschlossen, dazu kommen wir später noch. Augsburg jetzt als nächstes mit Spielen gegen Werder Bremen zu Hause, dann auswärts BVB zu Hause, VfB Stuttgart und zum Schluss noch Bayer Leverkusen. Da ist natürlich die spannende Frage jetzt, wie geht's weiter für Augsburg? Die haben natürlich eine Chance, die Saison zu krönen, aber haben natürlich jetzt auch schweres Programm. Zuletzt sehr profitiert von einem relativ leichten Programm, wo sie auch die Punkte geholt haben, aber trotzdem. Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Und wir sprechen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, auf meinem Zettel steht als nächstes TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Das wohl spektakulärste Spiel des Spieltags. Mann, was war da los? Wir haben 7 Tore gesehen. Wir haben eine Mannschaft gesehen aus Hoffenheim, die zweimal in Führung geht und sogar einmal eine 2-Tore-Führung verspielt, nur um dann in der 91. Minute, also in der Nachspielzeit, das Siegtor zu schießen. Miriam, du hast die Partie für uns angeschaut. Du warst quasi unsere Frau in Hoffenheim, unsere Frau in Sinsheim. Warum ist das Ding so eskaliert?
Also insgesamt geht der Sieg völlig in Ordnung für Hoffenheim. Die waren die spielbestimmende Mannschaft, haben verdient gewonnen. Nichtsdestotrotz muss man dann natürlich hinterfragen, warum man 3 Gegentore kriegt. Das ist natürlich zu viel. Aber insgesamt fand ich es ein gutes Spiel von Hoffenheim. Man hat gesehen, dass da wirklich einige auf dem Platz stehen, die eine Qualität haben. André Kramaric zum Beispiel hat ein echt gutes Spiel gemacht. Der hat mir gut gefallen. Maximilian Bayer auch immer sehr präsent, hat extrem gut gespielt. Und insgesamt war es ein interessantes Spiel. Also am Anfang dachte ich noch so, oh, mal gucken, wie das wird. Also ich wirklich und war mir nicht so ganz sicher. Also ich kannte das Ergebnis, deswegen dachte ich, mal gucken, da muss ja noch einiges kommen. Ich habe es im Real Life geschaut. Aber am Anfang war die TSG schon spielbestimmt, ohne aber wirklich zwingende Chancen oder irgendwas zu haben, so richtig. Nach der 18. Minute habe ich mir aufgeschrieben, dass die TSG das erste Mal aufs Tor geschossen hat. Da war es Kader Schabek, war aber gut gehalten dann. Und bei dem 1-0, das Weghorst in der 36. Minute gemacht hat, hat sich Grilic den Ball erobert gegen Rocco Reitz. Als ich mir das gesehen habe, habe ich mich kurz gewundert, was Grilic da überhaupt gemacht hat, wo er sich den Ball erobert hat, weil er ja eigentlich hinten in der Abwehr gespielt hat. Habe es mir dann extra nochmal angeguckt, weil ich dachte, vielleicht ist er noch von der vorherigen Situation da gewesen. War aber gar nicht so. Also er ist tatsächlich, als der Ball bei Nikolas hinten war, bewusst anscheinend zu Rocco Reitz gelaufen. Das scheint also wirklich der Plan gewesen zu sein, den Spielaufbau über Rocco Reitz zu verhindern. Und dann hat Grilic den zugemacht, hat sich da den Ball erobert. Und Kramaric, der den Ball dann bekommen hat, konnte direkt auf Weghorst reinspielen, der dann ziemlich blank im 16er stand und eigentlich nur noch vollenden musste. Das fand ich extrem interessant, dass da anscheinend wirklich relativ bewusst Rocco Reitz zugemacht wurde, der generell nicht so gut im Spiel war, muss man sagen. Der Gladbacher, der mit Sicherheit am besten im Spiel war, war Hack, der ja auch alle 3 Tore gemacht hat für Gladbach und ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz TSG, ich habe mir noch einige Chancen notiert von Kramaric kurz vor der Halbzeit mit starker Parade von Nikolas und auch kurz nach der Halbzeit trifft Vekos nochmal den Pfosten, wo dann Nikolas auch noch den Nachschuss nochmal hält. Also der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung.
Ja, du warst gerade schon dabei bei der ersten Halbzeit. Lass uns einmal kurz noch da bleiben, weil da geht ja schon die ganze Misere so ein bisschen los. Hoffenheim geht in dieses Spiel mit einem ganz miesen Spiel gegen Mainz, wo wirklich überhaupt nichts gestimmt hat. Der Trainer hat die Mannschaft danach auch öffentlich angezählt, hat auch nochmal deutlich gesagt, die mussten unter der Woche schuften. Also Matarazzo, der ja eigentlich nicht bekannt ist, ein Mann der alten Schule zu sein, nimmt da halt wirklich diesen doch sehr auch etwas populistischen Weg, die Mannschaft da so reinzustellen. Und dann spielst du so eine erste Halbzeit, 66% Ballbesitz, 14 zu 5 Torschüsse, wirklich eine gute Halbzeit. Und trotzdem gehst du dann wieder nur mit einem 1:1 raus, weil du halt so einen Konter fängst. Wie kann das sein? Also was läuft da schief? Und das können wir jetzt auch eigentlich, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen, ausweiten. In der zweiten Halbzeit ist ja nochmal exakt dasselbe passiert, dass du wirklich kommst gut raus, hast Torchancen und plötzlich steht es 3:3.
Ja, das stimmt. Also insgesamt war es teilweise einfach nicht zielführend genug dann. Also fast viel Ballbesitz, hast auch gute Aktionen, aber nicht zielführend genug. Und wenn du vors Tor kommst, nutzt du halt die Chancen nicht. Ich glaube, das ist dann wirklich relativ einfach, darauf runterzubrechen. Nikolas hat 2-3 Dinger wirklich gut gehalten. Und dann passiert es eben, wenn dann du dich, die Tore von Gladbach waren auch zum Teil, also gerade das 1-1 beispielsweise, war eine relativ wilde Aktion im Mittelfeld, wo es so kurz Ping-Pong war, aber die Gladbacher draufgeblieben sind und dann auch in dem Moment aggressiver waren, den Ball unbedingt haben wollten. Der ist dann bei, ich glaube, Netz war es, der den Pass auf Player spielt, Player spielt dann weiter auf Hack und Hack setzt sich halt dann im 1-gegen-1 gegen Drexler durch und Baumann sieht ehrlicherweise dann da auch ein bisschen unglücklich aus. Und dann sind es halt 3 gute Aktionen von Gladbach. Ich weiß auch gar nicht viel mehr. Ich habe mir ganz am Anfang einen Torschuss von Gladbach aufgeschrieben, in der 9. Minute. Und ansonsten steht über Gladbach auch gar nicht mehr so viel da. Also ehrlicherweise kam da von Gladbach gar nicht so viel, bis auf die 3 Aktionen, wo sie dann eben 3 Tore gemacht haben.
Der Gladbach ist ja dann auch wieder ein eigenes Rätsel für sich. In der ersten Halbzeit, dass sie da mit 1-1 rauskommen, haben wir gerade schon gesagt, sehr glücklich. Auch wieder so eine Sache mit Seoane, der sehr viele Defensivspieler aufstellt. So ein, ich glaube, es waren 5-2-1-2, was sie probiert haben. Wie du gesagt hast, schon mit Rocco Reitz, so der in so einer relativ freien Rolle, was auch in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert hat. Dann kommst du halt irgendwann wieder ins Spiel rein und findest ins Spiel rein, aber auch die Zahl der Fehler. Also du hast es ja gerade schon gesagt, das 1-0 ist ein ganz klarer Reitz, verliert den Ball. Auch beim 3-1 verliert Weigel den Ball. Vor dem 2-1 kann Prömel vom Strafraumrand wirklich einen Superschuss in den Winkel absetzen, aber dass er das halt so selten tut, liegt daran, dass du das in der Bundesliga normalerweise nicht kannst, vom Strafraumrand so in den Winkel abschießen, in den Winkel schießen. Klar, sie kommen dann nochmal zurück, aber dann am Ende auch wieder Stach völlig frei im Strafraum. Wie siehst du diese Defensive von Gladbach? Ist das wirklich ihre einzige Achillesferse, dass man sagen kann, ja, sie schießen genug Tore, aber sie fangen zu viele ein?
Also es war defensiv definitiv nicht stabil. Von keinem der Verteidiger war wirklich ein stabiles Spiel zu sehen. Die Ballverluste im Spielaufbau, du hast es gerade angesprochen, also Grilic hatten wir, beziehungsweise als Grilic den Ball gegen Rocco Reitz geholt hat, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und auch der Ballverlust von Weigel, der ist da natürlich bitter, wobei sie da auch wirklich mit 2 Mann draufgehen, also sowohl Vichos als auch Bayer gehen da drauf. Hoffenheim hat es wirklich ausgenutzt, dass sie da im Spielaufbau nicht so stabil sind und haben das von vornherein, haben sie da Druck gemacht. Die sind auch bis zum Schluss weiter angelaufen. Also das hat mir bei Hoffenheim wirklich gefallen, dass sie bis zum Schluss versucht haben, weiter offensiv zu pressen und Gas zu geben. Dann fängst du es 3-3, da musst du natürlich nochmal kommen. Aber auch vorher, als sie noch geführt haben, sind sie weiter vorne drauf. Und das spricht natürlich auch dafür, dass Hoffenheim bewusst war, dass da die Defensive nicht so stabil ist bei Gladbach.
Gladbach ist jetzt nach diesem doch Nackenschlag kurz vor Schluss nochmal deutlich unten reingerutscht, was auch so ein bisschen an den anderen Ergebnissen liegt, die wir besprochen haben. Patrizia, um dich mal reinzuholen, siehst du die Gefahr, dass Gladbach eben mit den Schwächen, die sie haben, noch weiter unten reinrutscht? Sind jetzt bei 31 Punkten, das sind immer noch 4 Punkte hinter Mainz und Bochum, 4 Punkte vor Mainz und Bochum, aber ja, es ist auf jeden Fall noch nicht gegessen.
Nee, gegessen ist es nicht. Wenn ich jetzt aus Gladbacher Sicht schaue, ich glaube, ich hätte Angst, schon allein aufgrund, wie man sich präsentiert, schon die ganze Saison. Gleichzeitig ist ja Mainz relativ gut unterwegs. Also es sind ja unten drin jetzt nicht alle komplett abgeschlagen und sicher abgestiegen. Ich glaube schon, dass Gladbach es schaffen kann und wird, ehrlich gesagt. Es sind da noch einige Mannschaften unten drin, die ja deren Lage einfach brenzlicher ist. Und ich glaube auch nicht, es sind nicht mehr viele Spieltage, es gibt nicht mehr so viele Punkte zu holen. Aber wenn alles doof läuft und wenn irgendwie alles gegen dich läuft, rutschst du vielleicht doch nochmal auf den Relegationsplatz ab. Und so richtig sicher wiegen kann man sich da nicht. Ich kenne das Restprogramm jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Ich weiß, gegen die Eintracht geht's.
Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir genau sagen. Jetzt kommende Wochenende ein wichtiges Spiel gegen Union Berlin.
Okay.
Zu Hause.
Ja, okay, Abstiegskampf.
Abstiegskampf, dann gegen Werder Bremen. Das
dürfte richtungsweisend sein gegen Union.
Dann, genau, Werder Bremen auswärts, Eintracht zu Hause und am letzten Spieltag gegen den VfB auswärts. Also die nächsten beiden Wochen sind schon sehr richtungsweisende Spiele und da geht man jetzt natürlich mit so einem richtigen Nackenschlag rein. Meint ihr, da kann auch nochmal über den Trainer diskutiert werden, Miriam?
Ah, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man sich einen Gefallen tut, da jetzt nochmal so eine Ad-hoc-Aktion zu, das hätte man früher machen müssen. Ich bin da immer, klar gibt's den viel besprochenen Trainereffekt, aber ob das jetzt in den verbleibenden Spielen noch funktioniert, weiß ich nicht. Und jetzt glaube ich sowieso nicht, dass sie jetzt nach dem Spiel was machen und nach Union. Sollten sie da verlieren, ist es dann sowieso zu spät, um nochmal was zu machen, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt eine Lösung wäre, da nochmal was zu ändern. Aber ich bin da auch ganz bei Patricia. Ich glaube nicht, dass Gladbach da, klar, wenn man auf die Tabelle guckt und die Punkte sieht, dann sind sie akut gefährdet, realistisch gesehen. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass es da andere Mannschaften gibt, die da definitiv dahinter landen. Also da müssten ja jetzt unten schon alle regelmäßig punkten, dass Gladbach da nochmal hinten reinrutscht und das sehe ich nicht. Also da glaube ich, dass Gladbach da nicht mehr in den Strudel kommt.
Stimmst du dem zu, Patricia?
Ja, kann ich so unterschreiben. Also ich sehe es auch nicht. Da müsste schon echt einiges zusammenkommen. Und ich glaube, dafür präsentieren sich die unten drin sind, auch nicht alle souverän genug, dass man da jetzt wirklich, klar, man weiß es nicht, am Ende kommt noch einer am Endspurt, aber realistisch gesehen, glaube ich, kommt Gladbach nochmal mit einem blauen Auge davon, aber ja, auf die Schulter klopfen werden sich trotzdem nicht.
Und man muss ja auch sehen, nichtsdestotrotz, dass sie gegen eine Mannschaft, die noch um die internationalen Plätze spielt, heute 3 Tore gemacht haben. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Klar hast du verloren, aber nichtsdestotrotz bist du nicht komplett untergegangen, sondern hast am Ende durch ein Last-Minute-Tor verloren. Die tun zwar natürlich in dem Moment weh, aber ich glaube, langfristig gesehen ist es besser, jetzt das so zu sehen, als wenn du jetzt heute irgendwie 4-0 untergegangen wärst. Ich glaube, das tut zwar jetzt akut weh, aber das wird für den Rest der Saison nochmal, wird man da, glaube ich, ganz vernünftig mit umgehen.
Ja, beide Teams sind jetzt bei 60 Gegentoren. Das ist der höchste Wert jeweils nach Darmstadt. Und Darmstadt, muss man ja leider gestehen, spielt in dieser Kategorie in einer eigenen Liga. Also da weiß man schon, an welcher Stellschraube man hätte drehen müssen, damit man eine erfolgreichere Saison spielt. Wobei zumindest für Hoffenheim kann die Saison durchaus noch versöhnlich enden. Sie sind jetzt auf Rang 9 mit 39 Zählern, aber haben nur noch einen Punkt Rückstand auf den SC Freiburg auf Rang 7, der mit ziemlicher Sicherheit selbst bei einem Pokalsieg von Kaiserslautern reichen würde für den Europapokal. Also da ist durchaus noch was möglich mit einer Leistungssteigerung in den kommenden Wochen. Die Gegner bis zum Saisonschluss sind Bochum auswärts, Leipzig zu Hause, Darmstadt auswärts und dann Bayern zu Hause. Wir machen weiter mit zwei Teams, die, ja, ich glaube, das kann man schon sagen, mit dem Abstiegskampf nicht so viel zu tun haben werden. Bei einem Team ist das nicht überraschend. Das eine Team ist Raba Leipzig, das andere Team ist der FC Heidenheim. Das ist durchaus überraschend, dass man das zu diesem Zeitpunkt der Saison sagen kann. Genauso überraschend ist es sicherlich, dass man nach einem Spiel mal wieder sagen muss, hey, gegen Leipzig 1-2, da wäre doch vielleicht sogar mehr drin gewesen. Darüber reden wir gleich. Wir müssen erstmal über einen unschönen Vorfall sprechen, der sich ereignet hat im Gästeblock zur Begrüßung der Leipziger Anhänger, die nicht gerade zahlreich nach Heidenheim gereist sind, haben unbekannte Täter Buttersäure in diesem Block versprüht. Das ist ein sehr unangenehm riechender Duft. Ich habe den selber mal einatmen dürfen. Ich war mal auf einer Familienfeier in einem Restaurant, das Opfer ein paar Tage vorher von so einem Anschlag wurde. Und das stinkt wirklich bestialisch, dieses Zeug. Also das ist wirklich nicht so schön. Ist auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil man natürlich jetzt nicht nur im Block der Leipziger diesen Gestank riecht, sondern auch in den Blöcken daneben, unter anderem im Heidenheimer Familienblock. Also das war keine schöne Geschichte. Hat jemand von euch eine starke Meinung zu diesem Thema? Also Protest für Leipzig in allen Ehren, aber ich denke, naja, ich finde das nicht die beste Form des Protests, aber ich bin da auch, glaube ich, nicht der Adressat.
Nee, also ja, was soll man sagen? Ich finde auch, dass es jetzt vielleicht nicht die feinste Art ist. Also ich bin wirklich kein Gegner von Protesten, das muss man auch sagen, aber finde es auch so weit in Ordnung, solange niemand zu Schaden kommt. Es ist ja jetzt auch niemand enorm dadurch zu Schaden gekommen. Ich glaube, es wurde ja vorher sogar versucht zu säubern, hat dann aber nichts gebracht, weil es trotzdem immer noch enorm stinkt.
Das kann ich dir aus Erfahrung sagen, das bringt nicht allzu viel. Das wird jetzt noch ein paar Tage müffeln. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das schon 2 Wochen dann komplett weg ist, der Gestank. Also Buttersäure riecht wirklich abenteuerlich und ist auch sehr, sehr schwer rauszubekommen.
Ja, von daher glaube ich, das war eine sehr unangenehme Auswärtsfahrt. Und letztendlich richtet es sich ja gegen die Fans und weniger gegen den Verein. Also man hat irgendwie nicht wirklich auf was aufmerksam gemacht, was das eigentliche Problem ist, das Konstrukt, der Verein, kann man ja schon fast sagen. Es ging halt wirklich primär einfach darum, den paar Leuten, die mitgefahren sind, den Spaß zu verderben. Und ich sehe ein bisschen, wo es herkommt. Und ich sehe auch ein bisschen, dass es vielleicht auch so ein kleiner, ja, Seitenhieb sein soll. Aber es war schon, also so wie du es beschreibst, ich habe es tatsächlich zum Glück noch nie gerochen. Aber so wie es beschrieben wird, ist das schon sehr, sehr unangenehm. Und ja, wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, fehlgerichtet.
Ja, ich denke, dem kann man sich nur anschließen. Es ist vor allen Dingen, ich finde das immer seltsam, sein eigenes Stadion zu verunstalten in irgendeiner Form, weil es ist doch eigentlich das eigene Stadion und ja, also der Geruch hört ja nicht auf am Block links und rechts daneben. Also das ist ja eine Sache, die riecht man über mehrere Sachen und es kostet den Verein ja auch Geld. Also Heidenheim hat ja da erstmal eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen, um das irgendwie zu reinigen. Aber gut, lass uns zurückkehren zum Sportlichen und über das Sportliche reden. Patricia, wenn ich das richtig notiert habe, hast du das Spiel auch verfolgt und hast das auch gesehen. 2-1 für Leipzig. Šeško bringt kurz vor der Pause die Führung. Dann nach der Pause schafft Dovedan den Ausgleich, wie soll es anders sein, nach einem Heidenheimer Standard. Und dann erst in der 85. Minute schafft Openda es, das Spiel für Leipzig zu entscheiden. 2-1. War das am Ende ein verdienter Sieg für Leipzig?
Tue ich mich schwer mit, ehrlich gesagt. Ich habe das so gesehen, dass Heidenheim auf jeden Fall einen Punkt verdient hätte zumindest. Ich fand das ein sehr couragiertes Auftreten, hat mir überraschenderweise sehr gut gefallen. Ich habe in dieser Saison nicht viele Heidenheim-Spiele gesehen, muss man auch sagen, in voller Länge zumindest nicht. Und das, was ich da gesehen habe, hat mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefallen und auch imponiert. Also das ist ja wirklich ein kleiner Verein, der ist neu in der Bundesliga dabei und Leipzig ist eine komplett andere Hausnummer und das ist auch ein Verein, der kommt zu dir und du bist als Verein erstmal so, puh, das könnte auch wirklich in die Hose gehen und ich glaube, das geht nicht nur kleinen Vereinen so oder Aufsteigern so, das geht auch ja weiter oben platzierten Vereinen regelmäßig so, dass sie da schon Respekt haben, wenn die Leipziger zu Gast sind. Und Heidenheim hat es vor allem in Halbzeit 1, ich finde, man muss die beiden Halbzeiten auch gesondert voneinander sehen, aber in Halbzeit 1 sehr, sehr gut gemacht. Also Leipzig kam wirklich kaum gefährlich vors Tor. Und das, obwohl es ja eine sehr konterstarke, schnelle Mannschaft ist. Heidenheim hat mit Maloney im Mittelfeld, finde ich, sehr, sehr stabil gestanden, hat auch Dani Olmo in Manndeckung genommen. Also der war komplett unsichtbar, ehrlich gesagt. Der ist, glaube ich, auch nach einer halben Stunde irgendwann auch so ein bisschen auf die rechte Seite ausgewichen, weil er ja im Zentrum gar nicht anspielbar war. Hat dann auch nicht so viel gebracht. Im Endeffekt hat sogar, glaube ich, Xavi Simmons dann den Spielaufbau mit übernommen. Also der hat sich dann statt Olmo fallen lassen. Also die mussten da schon so ein bisschen rumrotieren und gucken, wie gehen die das an. Und man hat's gemerkt, also wenn, dann ging es vielleicht über die Außen, aber ehrlich gesagt kam von Leipzig nicht viel, außer an den ersten 5 Minuten. Also da hat man schon gemerkt, die sind da und die sind die überlegene Mannschaft, hat Heidenheim, glaube ich, ein bisschen überrumpelt. Dann haben die sich aber sortiert und seitdem, fand ich, war das eine ausgeglichene Halbzeit. Tendenziell hat sogar Heidenheim mehr nach vorne gemacht, hatte ich das Gefühl. Also die haben so ein bisschen Sicherheit gewonnen über die Halbzeit hinweg. Am Anfang ging das noch über lange Bälle ganz viel, das Aufbauspiel der Heidenheimer. Da war der Ball ehrlicherweise dann auch immer sehr, sehr schnell weg. Also die waren nicht so wirkungsvoll. Im Endeffekt hat es dann aber nach und nach immer besser funktioniert und dann hat man auch Beste und Dingchi in Szene setzen können über die Außen mit Flachpässen und das war ein sehr kurzweiliges Spiel, finde ich, in der ersten Halbzeit. Ja, und was ich krass fand, war, dass das eben nicht darauf aus war, das Spiel zu zerstören, sondern einfach nur den Spielaufbau von Leipzig zu stören. Also ich finde, es gab trotzdem Spielfluss, es gab nicht viele Fouls. Es war eine relativ kurzweilige Halbzeit, obwohl es echt nicht so viele Toraktionen gab. Und das hat mir schon sehr, sehr imponiert. Also das hatte ich ehrlich gesagt, als ich die Partie und die Begegnung gelesen habe und noch nicht eingeschaltet hatte, nicht so erwartet.
Man muss da aber aufpassen, dass man sich nicht zu sehr wiederholt. Und natürlich, diese Heidenheimer Geschichte ist nach 30 Spieltagen dann auch irgendwann auserzählt. Aber es beeindruckt mich dann schon, wie du es ja gerade sehr gut analysiert hast, immer noch, dass die in so einem Spiel gegen Leipzig eben nicht sagen, wir stellen uns hinten rein, sondern dass Schmidt auch sagt, guck, wir stellen heute mal eine Raute auf, wir stehen dem Olmo und dem Xavi Simons so auf die Füße. Und wie du es gerade erklärt hast, die haben ja dann auch so reagiert, wie das im Heidenheim wollte. Die sind dann irgendwann nicht mehr ins Zentrum gegangen, sondern irgendwohin ausgewichen, in der Hoffnung, da mehr Räume zu finden, die es dann auch nicht gab. Zur Wahrheit gehört dann auch, dass sie vor der Pause dann diese eine Situation genauso kassieren, wie sie halt dann mit einer Raute passiert, dass du halt Raum kommt auf der Seite durch, du hast den zweiten Pfosten nicht ordentlich abgedeckt und fängst dann halt eben das Tor nach der Flanke. Auch so ein bisschen Pech gehabt durch Gimba, der da den Ball unfreiwillig vorlegt. Passiert. Aber dann nach der Pause kommen sie trotzdem weiter. Auch wenn ich so ein bisschen das Gefühl hatte, von denen sie waren, da hatten auch ein bisschen profitiert, dass dann so der Spielfluss komplett weg war nach der Pause, durch auch viele Verletzungspausen. Das hat dann, glaube ich, eher Heidenheim, so blöd es klingt, in die Karten gespielt.
Ja, anfangs schon, finde ich. Letztendlich hat es aber so ein bisschen gebackfired, glaube ich. Also es ist ja dann wirklich auch, also ich habe Maloney ja so ein bisschen als Schlüsselspieler für mich ausgemacht, der da wirklich im Mittelfeld echt stabil stand, die Manndeckung übernommen hat. Und der hat sich ja dann verletzt an der Schulter, am Schlüsselbein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es letztendlich war. Musste auf jeden Fall ausgewechselt werden und sah sehr schmerzhaft aus. Und seitdem hatte ich das Gefühl, hat auch der Zugriff im Mittelfeld so ein bisschen gefehlt. Also Leipzig kam dann doch deutlich häufiger wieder durchs Zentrum. Heidenheim in der zweiten Halbzeit dann mit deutlich weniger Entlastung auch durch eigene Angriffe. Also da hat man schon gesehen, da hat Leipzig das Spiel schon dominiert. Also erst, ja, die ersten 10 bis 15 Minuten, wie du es wirklich gesagt hast, Verletzungspausen und so ein bisschen, kaum Spielfluss. Und dann hat sich's aber, finde ich, Leipzig wirklich zunutze gemacht, dass da Heidenheim viel wechseln musste, auch viel gewechselt hat und nicht mehr so auftreten konnte wie in Halbzeit 1. Und im Endeffekt haben sie ja dann auch das verdiente Tor geschossen, muss ich sagen. Also in der zweiten Halbzeit, dass Leipzig zum Treffer kommt, ist im Endeffekt verdient gewesen, war ja auch gut gespielt. Also der Pass von Schlager hat ja irgendwie 3 Heidenheimer ausgehebelt, einfach ein Steckpass durch und das war dann schon die individuelle Klasse, die man da erwarten kann. Steckpass auf Simakon und der dann, auf Openda, glaube ich, der dann das 2-1 erzielt hat. Alles in allem muss ich sagen, das ist dann schon verdient gewesen. Da hätte ich vielleicht aufs erste Tor so ein bisschen verzichten können von Leipzigern, was so ein bisschen ein Flippertor war. Und dann kommt man auf mein Ergebnis, wo ich sage, ein 1-1 wäre auch in Ordnung gewesen. Aber es ist halt eben kein Wunschkonzert und in Halbzeit 2 dann doch hat sich die Qualität von Leipzig durchgesetzt.
Ja, du nimmst auch schon meine Talking Points vorweg. Die Wechsel kann natürlich bei Heidenheim kann das dann nicht kompensieren, wenn dann eben Meloni verletzt zum Beispiel ausfällt, wohingegen Leipzig dann von der Bank. Auch wenn die Banks jetzt nicht so den direkten Impact hatten, aber hatte schon das Gefühl, da gab es keinen großen Qualitätsschwund. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied zu Heidenheim. Und dann am Ende, ja, weil verdient und nicht verdient ist eine schwere Frage, aber es war ein bisschen folgerichtig. Du hast ja auch schon analysiert, sie sind klatschpass besser in die Zentrumsräume reingekommen und haben dann am Ende auch dieses Tor gemacht. Trotzdem, bei Leipzig fällt mir immer so schwer, jetzt in der Rückrunde die großartig zu analysieren, weil ich finde, sie machen nichts groß anders als noch vor Wochen, Monaten. Sie spielen ja immer ihr 4-2-2-2, auch wenn es jetzt mal kurz vor Schlusspfiff eine Umstellung auf Dreierkette gab. Große Überraschung, das gibt es eigentlich normalerweise bei Marco Rose nicht, aber der saß ja auch mit einer Gelbsperre im Publikum. Das hat man dann am Ende runterverwaltet, aber so ein Spiel, habe ich das Gefühl, das ist so ein Spiel, das wäre bei Leipzig in der Hinrunde noch negativ ausgegangen. Also in der Hinrunde hätte man das irgendwie 1-1 und hätte nur das 2-1 kassiert. Und jetzt ist es halt momentan so eine Phase, wo du dann eben selber das 2-1 schießt in einem Spiel, das eigentlich auch 1-1 ausgehen könnte.
Ja. Ja, das muss man sich auch im Endeffekt erarbeiten, glaube ich. Also das ist so eine Sache, da bleibst du dran und sie sind auch dran geblieben. Und dann, ja, das ist eine Entwicklung, die sie über die Saison vielleicht auch genommen haben. Und es ist auch, also ich führe es halt wirklich auf die Qualität zurück. Also ich glaube, da kann Heidenheim gar nicht so viel entgegensetzen. Und dafür war es wirklich, also ich finde es enorm bitter für Heidenheim, weil sie sich echt gut präsentiert haben eigentlich gegen einen Gegner, der wirklich ja deutlich höhere Qualität aufzuweisen hat, der auch mehr Mittel hat, muss man ja sagen. Ja, und dafür war es gut, dass du da dann rausgehst ohne Punkte und mit verletzten Spielern jetzt auch noch für die kommenden Spiele, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so brenzlig nach unten aussieht, aber es ist ja trotzdem bitter. Von daher, ja, ist es, glaube ich, nicht so ganz glücklich gelaufen.
Ich würde gerne eine Frage an dich stellen, Miriam. Du hast ja von uns die meiste Praxiserfahrung. Also diese Phase nach der Pause, auf die werde ich auch später nochmal zurückkommen bei den Momenten des Spieltags. Aber da hatten wir wirklich eine Viertelstunde lang, korrigiere mich, Patricia, wenn ich das jetzt übertreibe, aber da wurden maximal 2 oder 3 Minuten gespielt, weil es da wirklich 3 Verletzungspausen am Stück gab, eine sehr lange mit Meloni, der dann noch runtergetragen werden musste. Wie schafft man es da als Spieler dann, die Konzentration hochzuhalten? Wenn du kommst quasi aus der Pause, bist eh schon, musst eh wieder warm werden und dann direkt 15 Minuten lang passiert erstmal nichts auf dem Feld.
Ja, ist tatsächlich schwierig, glaube ich. Also wenn du nach der Halbzeit, ist es eh, glaube ich, immer erstmal so ein kurzer Moment, um wieder reinzufinden. Und wenn du dann immer erstmal direkt wieder die Unterbrechungen hast, gerade wenn es dann auch die eigene Mannschaft betrifft und dann auch noch die Wechsel dazukommt, das ist ja auch nochmal dann eine Veränderung, die auf dich zukommt. Also wenn es dann vielleicht der Gegner ist, hat es, glaube ich, gar nicht so einen großen Impact. Aber wenn es die eigene Mannschaft ist, wie es jetzt bei Heidenheim zum Beispiel war, und du vor allem dann auch weißt, dass das ein Spieler ist, der vorher die Stabilität reingebracht hat, dann ist das schon erstmal für dich so ein kleiner Downer, den du erstmal wieder mitnehmen musst und für dich klarkommen musst und sagst, okay, damit verändert sich ja irgendwie auch das ganze Spiel, wenn du halt den Stabilisator dann plötzlich nicht mehr hast, auf den du dich vorher verlassen konntest, dann hat das natürlich einen Einfluss auf dein Spiel und du musst erstmal wieder reinfinden.
Ja. Da kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen vorgreifen zu meinem Moment des Spieltags, kann ich ja später nochmal nennen, aber mein Moment des Spieltags war wirklich dann, wie du es ja auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, Miriam, ich glaube, es gab schon 3 Verletzungspausen und dann lag Traoré im eigenen Strafraum und Heidenheim war im Ballbesitz und Traoré hat ziemlich wirklich wehgetan zu Hahn, aber Beste hat dann irgendwie links den Ball und man hört wirklich über die Außenmikrofone, wie er über den ganzen Platz brüllt, jetzt steh doch auf. Wirklich, wie er halt gesagt hat, ich will jetzt keine weitere Pause, wir müssen das jetzt hier weiterspielen. Und dann ist Traoré auch raufgestanden, rausgehumpelt und Heidenheim hat den Angriff irgendwie zu Ende gefahren. Das fand ich eine schöne Szene und das schreibt ja auch, was du gesagt hast, dass man dann irgendwann einfach spielen möchte und irgendwann sagt, so, jetzt steh doch endlich auf, wir haben keine Zeit für deine Verletzung. Wir sind uns alle trotzdem einig, trotz dieser Niederlage, dass der FC Heidenheim weiterhin eine sehr starke Saison spielt, dass es jetzt auch immer noch nicht in Abstiegsnöte kommt, auch wenn es nur noch in Anführungszeichen 7 Punkte sind auf Rang 16, aber mit 34 Punkten steht man da doch sehr gut da. Und das Restprogramm ist auch durchaus so, dass man da noch die nötigen Punkte holen kann, denn jetzt geht's erstmal auswärts nach Darmstadt, dann kommt Mainz nach Heidenheim, Freiburg auswärts und Köln zu Hause. Also irgendwo werden sich da noch die 1 oder 2 nötigen Punkte zusammenklauben lassen. Rasenballsport spielt weiterhin um die Champions League, haben in der kommenden Woche ein sehr wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund, danach ein Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, zu Hause gegen Werder Bremen und zum Saisonabschluss auswärts bei Eintracht Frankfurt. Auch da sieht alles momentan gut aus Richtung Champions League. Man hat ja jetzt wieder 2 Punkte gewonnen auf Borussia Dortmund und steht weiterhin auf Rang 4. Wir machen weiter mit einer ganz harten Nummer. Mit einer ganz harten Nummer im Abstiegskampf. Letzter gegen Vorletzter. Köln gegen Darmstadt. Für Köln war es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Man ist mit der Hoffnung reingegangen, jetzt nochmal so einen richtigen Befreiungsschlag holen zu können, nochmal richtig was rausholen zu können. Und das ist offensichtlich nicht gelungen. Das Spiel geht 0-2 aus. Clara schießt in der 57. Minute das 1-0 und dann Willemsson in der 90. Minute das 2-0. 2 Tore durch Darmstadt. Sie haben 0 gespielt, also das ist allein schon was wert. Aber ich denke, wir sollten trotzdem mit der Lage beim 1. FC Köln anfangen. Miriam, ist das Spiel, hat das auch vom Spielverlauf her nochmal die Hoffnung, die so ein bisschen aufgekeimt ist nach dem 2-1 gegen Bochum, endgültig zerstört, dass man da noch den Klassenerhalt schaffen kann?
Ja, ich glaube, es hat die Schwächen, die Köln doch hat, extrem gut aufgezeigt. Also sie schaffen es auch nicht gegen Darmstadt, das Spiel ein bisschen in die eigene Hand zu nehmen. Es war jetzt auch nicht so, dass Darmstadt sie hergespielt hat, aber ich fand generell, dass es im ganzen Spiel wenig Ballbesitzphasen für irgendein Team gab. Also es war relativ oft Wechsel des Ballbesitzes. Ich fand es trotzdem ein unterhaltsames Spiel, weil es beide Mannschaften mit wirklich gutem Einsatz geführt haben. Die Kölner Fans haben auch irgendwie ständig gesungen, wir wollen euch kämpfen sehen. Und ich finde, das kann man ihnen auch gar nicht unbedingt vorwerfen. Ich finde, gekämpft haben sie. Sie haben wirklich viel investiert. Aber man merkt einfach, dass nach vorne gar nichts geht. Also Luca Waldschmidt, der ja sonst so ein Unterschiedsspieler sein könnte, hatte nicht seinen besten Tag. Und wenn über ihn nichts geht, merkt man dann doch, dass es nach vorne relativ mau aussieht. Also Sagis Adamian beispielsweise hat sich extrem reingehauen, hat viel gearbeitet, aber hat dann die Chancen, die er hatte, doch recht kläglich vergeben. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, das die Kölner haben. Deswegen muss man da leider sagen, wenn es gegen Darmstadt, die, haben wir ja vorhin schon gesagt, wirklich viele Gegentore kassieren, nicht reicht, um ein Tor zu machen, dann wird es wirklich schwierig in der Bundesliga zu bleiben. Das muss man leider so deutlich sagen. Und auch die Punkte, die Tabellensituation mit den Punkten gibt's ja jetzt genauso wieder, dass das allmählich wirklich ein sehr schwieriges Unterfangen wird für Köln.
Es war, wie du es gesagt hast, es war kein grauenhaftes Spiel. Also ich habe am Nachmittag habe ich live geguckt, Wolfsburg gegen Bochum, und habe dann gedacht, oh Gott, jetzt hinterher noch Köln gegen Darmstadt, noch so ein grausames Spiel. Aber Köln gegen Darmstadt war dann schon, wie du gesagt hast, ein ansehnlicheres Spiel. Aber ich finde, du hast ja auch gerade schon gut rausgearbeitet, man hat gut auch die Schwächen beider Teams sehen können. Weil es nämlich im eigenen Drittel, im Ballau, im Spielaufbau war es immer okay. Da gab es relativ wenig Ballverluste. Da hat man dann immer relativ gut aufgebaut. Man ist dann auch gut weitergekommen. Aber beide Teams, sobald es irgendwie in die Nähe des Strafraums kam, gingen die Ideen aus. Da gingen wirklich dann die Ideen aus. Und da fehlt auch die individuelle Klasse. Und Köln hat es mal wieder geschafft, 27 Flanken zu schlagen, aber aus diesen Flanken sehr, sehr wenig Ertrag rauszuholen. Mir fällt es da schwer, jetzt auch dann Köln zu schelten, weil du hast ja wirklich gesagt, der Einsatz war da, viel gelaufen und so weiter. Aber es fehlt auch auf dem Platz ein Unterschiedsspieler, der wirklich was kreieren kann aus dem Ballbesitzspiel heraus.
Ja, das stimmt definitiv. Also man hat dann irgendwann in der, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar nach dem 2-0 oder vor dem 2-0, aber irgendwann ganz gegen Ende des Spiels hat Chabot war ja dann irgendwann als Innenverteidiger nur noch vorne, und damit irgendeiner da ist, der vielleicht noch eine Flanke verwerten kann. Und der hat dann einen Ball angenommen und aus der Drehung nochmal knapp am Pfosten vorbeigeschossen, glaube ich. Und das beschreibt dann vielleicht die Situation in Köln tatsächlich sehr gut, dass dann der Innenverteidiger die gefährlichste Situation kreiert. Das ist bei Köln wirklich verheerend, was nach vorne passiert. Und bei Darmstadt muss man sagen, ich glaube, das war auch ein bisschen der Situation vielleicht geschuldet, wie Darmstadt gespielt hat, die haben auch nichts mehr zu verlieren. Also Darmstadt kann auch einfach aufspielen. Da ist, ich glaube, der Abstieg steht fest, auch wenn es vielleicht theoretisch noch möglich ist, noch den, weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, theoretisch ist es sogar noch möglich, den Relegationsplatz zu erreichen. Aber da zu verlieren haben sie jedenfalls nichts mehr. Und man muss bei Darmstadt auch ganz klar sagen, dass Fabian Nürnberger zum Beispiel, der ja wieder da ist, wirklich dafür sorgt, dass da auch wieder ein bisschen mehr mit dem Ball Fußball gespielt wird. Und wer mir bei Darmstadt extrem gut gefallen hat bis zur Auswechslung, war Tim Skarke. Ich finde, der hat wirklich gute Aktionen nach vorne gehabt, ist über die Außen immer wieder mitgegangen, auch wenn dann am Ende nicht so arg viel draus geworden ist. Aber da muss ich wirklich sagen, das hat mir gut gefallen, was der da gespielt hat. Und ich war vom Darmstädter Spiel fast sogar ein bisschen positiv überrascht. Also ich hätte es fast schlimmer erwartet, ehrlicherweise.
Ja, sie haben halt tatsächlich auch gegen den Ball gut gearbeitet, hast du ja auch schon gesagt, haben jetzt ein 3-4-3, teilweise am Ende ein 5-4-1 gespielt, haben damit aber wenigstens die Flügelangriffe so im Rahmen halten können von Köln, dass dann nur sehr viele langweilige Flanken entstanden sind. Ich finde, das ist ja bei Darmstadt auch nichts Neues. Dann im Konter fehlt dann immer dieser letzte Punch, der letzte Pass, der letzte Laufweg. Man kommt immer ganz gut rein in den Konter. Du hast ja schon Skarke genannt, aber dann fehlt vorne immer jemand, der das verwertet. Umso positiver, dass sie jetzt es geschafft haben, ihr viertes Standardtor in dieser Saison zu schießen und damit eben dieses 1-0 zu machen, weil das fehlt ihnen ja auch diese Saison ist ihnen ganz selten gelungen, irgendwie das 1-0 zu bekommen, um das dann verteidigen zu können. Genauso so einen Spielverlauf hätte man sich als Darmstädter Sicht wahrscheinlich öfter gewünscht in dieser Saison.
Ja, ich finde insgesamt, dass sie auch mit dem Ball, also klar, der letzte Pass fehlt dann häufig, weil es nicht, dass sie sich Torchance um Torchance erarbeitet haben. Aber ich finde, zumindest haben sie mal nach vorne gespielt. Also als ich das letzte Mal beim Rasenfunk war, hatte ich zum Beispiel die Partie Darmstadt gegen Heidenheim. Mhm. Und da finde ich, habe ich das Gefühl gehabt, Darmstadt hat immer versucht, also die erste Linie haben sie immer gut überspielt von Heidenheim, so bis ins Mittelfeld, bis auf den Sechser. Und dann haben sie aber sich aber trotzdem dazu entschieden, einen langen Ball nach vorne zu schlagen. Und das fand ich diesmal wirklich gar nicht so extrem, sondern dann wirklich eher zu gucken, dass man über Skarke und auch über Willemsson auf der anderen Seite, dass da mal auch wirklich flach nach vorne kombiniert wird. So gut es eben mit Darmstädter Qualität möglich ist zu kombinieren, finde ich, haben sie es diesmal wenigstens gemacht. Und das führe ich ein bisschen auf die Situation zurück, dass da einfach die Angst vorm Verlieren nicht mehr da ist, weil es wirklich mittlerweile egal ist, sondern einfach nur noch dieses, wir spielen jetzt noch die Bundesligaspiele und wir wollen uns hier noch gut verabschieden. Und das, finde ich, hat man bei denen gesehen, dass sie da einfach auch ein bisschen befreiter aufspielen konnten.
Ja, Darmstadt hat es damit zumindest geschafft, den Abstieg um eine weitere Woche zu verschieben. Hätten sie jetzt gegen Köln verloren, dann wäre der Abstieg der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr möglich gewesen. Du hast es gerade gesagt, rechnerisch ist er noch möglich, wenn sie alles gewinnen und die Konkurrenz alles verliert. Wahrscheinlich ist er nicht, aber zumindest auf einer positiven Note. Patricia, um dich da reinzuholen nochmal, weil Darmstadt, wichtiger Sieg. Es ist auch ein guter Sieg fürs Gefühl, glaube ich, da nochmal rauszugehen aus der Saison. Aber trotzdem, die Lage ist ja vor allem bei Köln jetzt sehr prekär nach dieser Niederlage. Und sie sind jetzt 5 Punkte hinter Bochum, 5 Punkte hinter Mainz bei einem Schlussprogramm, das ich mir auch mal gleich raussuchen kann. Nächste Woche auswärts gegen Mainz, sau wichtig. Zu Hause gegen Freiburg, zu Hause gegen Union, auswärts in Heidenheim. Wie siehst du die Chancen für Köln, noch den Klassenerhalt hinzubekommen?
Ich glaube, es wird enorm schwer. Es ist, ehrlich gesagt, stecke ich da nicht so tief drin wie die meisten Köln-Fans. Und von denen habe ich schon jetzt oft gelesen, gehört, dass die sich schon verabschiedet haben von Liga 1. Deswegen mache ich mir da als neutrale Zuschauerin dann erst recht Gedanken. Klar, vielleicht ist es auch, weil man emotional als Fan drin hängt, immer so, dass man dann auch dazu neigt, sich vielleicht nicht zu viele Hoffnungen zu machen, die Lage jetzt vielleicht schlimmer zu reden, als sie ist. Aber ich glaube, die ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und ja, Mainz ist halt ein krasses Schlüsselspiel dann auch. Da sehe ich Köln aber ehrlich gesagt auch noch nicht mit der Nase vorn, weil so wie Köln auftritt, klar, man erspielt sich vielleicht die Chancen, man macht aber keine Tore. Und wenn du keine Tore machst, kannst du kein Spiel gewinnen. Mainz wirkt da deutlich abgeklärter. Dann, klar, hast du vielleicht Chancen gegen Heidenheim, für die es dann am letzten Spieltag vielleicht um gar nichts mehr gehen wird. Da kannst du vielleicht noch mal was holen, wenn es denn für dich da überhaupt noch um was geht. Also du musst ja erstmal in die Situation kommen, dass es als Köln für dich am letzten Spieltag noch ja möglich ist, irgendwie die Klasse zu halten oder zumindest die Relegation zu erlangen. Deswegen glaube ich, werden das nochmal richtig, richtig enge Spieltage und vor allem auch für Köln-Fans, glaube ich, schwierige Spieltage. Ja, wenn man sich da schon Gedanken macht, wie man nach Elversberg fährt oder sonst wohin, dann glaube ich, ist die Lage schon sehr, sehr prekär.
Was mich ja auch negativ stimmt, auch nach diesem Darmstadt-Spiel besonders, dass man in der Lage ist jetzt, dass man punkten muss. Also gegen Mainz auf jeden Fall, das ist ein Must-Win. Wenn noch irgendwas gehen soll, müssen sie dieses Spiel gewinnen. Und danach müssen sie aber eigentlich auch weiterhin gewinnen. Aber gerade das Spiel gegen Darmstadt und ja auch schon ein Stück weit das Spiel gegen Bochum haben gezeigt, dass Köln diese Rolle des Teams, das gewinnen muss, ja gar nicht unbedingt liegt. Dass sie dann nicht ihr Tempo ausspielen können, dass eben vorne im Strafraum ein Stürmer fehlt, der aktuell diese Flanken verwerten kann. Verletzung von Selke, Tigges stand neben sich. Du hast ja gerade gesagt, Miriam Ende Chabot. Miriam, dann nochmal die Frage an dich. Hast du da eine Fantasie, dass das jetzt besser werden könnte in den Spielen gegen Mainz? Oder ist da meine Befürchtung, dass Mainz dann sich sagt, hier, macht mal und dann machen sie zwei intensive Angriffe, führen 2-0 und dann geht das Ding böse aus, dass diese Hoffnung, diese Befürchtung aus Kölner Sicht wahr wird?
Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass Mainz Köln das Spiel überlässt. So wie Mainz momentan spielt, sind sie ja schon eine Mannschaft, die vorne drauf geht. Und ich würde auch, glaube ich, nicht jetzt davon abweichen, weil es die letzten Spiele einfach gut funktioniert. Würde ich den Kölnern, glaube ich, nicht den Ball überlassen. Ich glaube, die einzige Chance, die ich für Köln sehe im Spiel gegen Mainz, ist, dass bei Mainz jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Spieler von der eigentlichen Startelf mit der 5. gelben Karte gesperrt sind, die sie heute bekommen haben. Das könnte, glaube ich, das Einzige werden, was für Köln nochmal so eine Chance hergibt, weil ich glaube, wenn Mainz mit der Mannschaft, die jetzt die letzten Spiele gemacht hat, nächste Woche gegen Köln aufs Feld gegangen wäre oder gehen würde, sehe ich da wenig Chancen für Köln. So haben sie vielleicht die Chance, nochmal einen Punkt zu holen und Mainz zumindest nicht weiter davonziehen zu lassen. Und dann wird's vermutlich aufs Spiel gegen Union ankommen. Wenn Union jetzt wirklich auch nochmal unten reinrutscht, sind das die beiden Spiele, wo du punkten musst, um die hinter dich zu schieben. Da sehe ich die Spiele gegen Heidenheim am letzten Spieltag und Freiburg war das andere, hast du gesagt, ne?
Ja.
Sehe ich da nicht so wichtig wie Mainz. Also klar, am Ende musst du überall punkten jetzt, aber so wichtiger ist es, dass du die beiden, die du vielleicht noch holen kannst, dass du da auf jeden Fall punktest. Und ich glaube, für Köln geht's definitiv nur noch um den Relegationsplatz. Also der direkte Klassenerhalt ist für Köln, glaube ich, fast nicht mehr erreichbar. Und ich vermute auch in Köln, wenn du da jetzt sagen würdest, ihr könntet jetzt sicher den Relegationsplatz erreichen, würde jeder den nehmen. Ich glaube, so realistisch sind sie da, glaube ich, auch.
Ja. Ja, ich glaube, das ist außer Frage. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Für Darmstadt ist es, trotz dieses Sieges, sind wir ehrlich, eine Abschiedstournee, auf die sie gehen werden. Zu Hause gegen Heidenheim, dann auswärts gegen Wolfsburg, zu Hause gegen Hoffenheim und zum Abschluss dürfen sie mal ins Westfalenstadion nach Dortmund reisen. Wir kommen zum letzten 15:30-Spiel vom Samstag und oh, das hat mir keinen Spaß gemacht. Das kann ich schon mal im Vorhinein ankündigen. Es war Wolfsburg gegen Bochum. Auch ein wichtiges, wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Beide Teams gingen in den Spieltag eigentlich mit der Maßgabe, dieses Spiel gewinnen zu müssen. Ein Team hat das auch geschafft, der VfL Wolfsburg. Dank eines Tors von Jonas Wind in der 43. Minute. Patricia, du hast das Spiel verfolgt. Ist das jetzt der große Befreiungsschlag für Wolfsburg nach einer großartigen Wolfsburger Leistung gewesen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Und für mich war es eher ein Befreiungsschlag, als der Abpfiff ertönt ist, ehrlich gesagt. Das war schon sehr schwere Kost. Und ich war ehrlich gesagt den ganzen Tag danach irgendwie müde. Ich weiß nicht, das hat mich komplett ausgelaugt. Das hat mich komplett mitgenommen und ich ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht wieso, aber doch, ich weiß wieso. Das war wirklich Abstiegskampf, wie er im Buche steht. Das war fußballerisch nicht schön. Und es war viel Körperlichkeit im Spiel, viele Zweikämpfe und auch andere Kämpfe im Mittelfeld irgendwo zwischen den 16ern. Bochum hat die langen Bälle als Mittel auserkoren und ich glaube, das habe ich aber auch die letzten Male, als ich im Rasenfunk war, und ich glaube, das war letzte Saison schon, auch immer wieder gesagt, das ist das Mittel bei Bochum schon sehr, sehr lange. Ansonsten gab es Halbfeldflanken, die überwiegend über Bernardo kamen vor allem. Und halt Standards, einfach hoffen auf irgendwelche Standards, die sie auch bekommen haben, ehrlich gesagt. Und irgendwie ihre Kopfballstärke ins Spiel zu bringen, weil sie haben ja kopfballstarke Spieler und vorne auch Hofmann drin, der, glaube ich, auch so ein bisschen der Zielspieler war, der die Bälle verteilen soll, beziehungsweise die Bälle festmachen soll. Das war es aber eigentlich schon in der ersten Halbzeit. Und Wolfsburg hat zwischenzeitlich zumindest mehr fürs Spiel gemacht, wenn man das so nennen darf. Hat es zumindest mit Passspielen ein bisschen versucht, hat aber auch den Ballbesitz von Bochum zugeschoben bekommen, ehrlich gesagt. Die wussten selbst nicht so gut damit was anzufangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, Bochum, Wolfsburg hat da die Sterne vom Himmel gespielt und sich schön durchkombiniert. Das ist alles wirklich mit so einem zugekniffenen Auge zu sehen. Das ja, war wirklich nicht gut. Wenn irgendjemand rausgestochen ist, am Anfang war es noch Riedle Baku und in der restlichen ersten Halbzeit war es eigentlich immer Thiago Tomasch, wenn es mal für Wolfsburg gefährlich wurde oder zumindest war er an vielen Angriffen beteiligt, musste aber auch sehr, sehr viel einstecken. Also ich hatte das Gefühl, der kam nicht so gut mit der Bochumer Körperlichkeit klar. Der lag sehr häufig am Boden und ich glaube, das hat auch das ein oder andere Mal ein bisschen wehgetan. Ja, und ansonsten, ja, kann man sagen, Wolfsburg macht ein bisschen mehr fürs Spiel, ist aber auch nicht zwingend. Die Druckphasen, wenn man die Druckphasen nennen darf, überhaupt wechseln sich so ein bisschen ab. Die zwei dicksten Chancen hat halt Bochum. Wolfsburg geht aber in Führung durch ein Flippertor, muss man sagen. Das war jetzt auch nicht so, dass das ein Tor war, was du unbedingt kassieren musst. Und es war auch kein Tor, was jetzt besonders schön herausgespielt wurde. Das Einzige, was ich daran noch beeindruckend fand, war, dass Thiago Tomasch den Ball sehr, sehr gut erlaufen hat, noch vor dem ausgerettet hat mit der Hacke. Und ja, das war's dann eigentlich. Dann flippert der so durch den Strafraum und Bochum köpft, glaube ich, zweimal irgendwie einen Wolfsburger an, kriegt den Ball nicht raus. Und das war's dann. Dann fällt das Tor. Im Endeffekt waren es, glaube ich, zur Halbzeit 7-3 Torschüsse für Bochum. Also das ja, unterstreicht auch so ein bisschen, die zwei dicksten Chancen kamen wirklich von Bochum, aber Wolfsburg geht in Führung und das war's eigentlich dann auch schon zur Halbzeit. Und da muss ich auch gar nicht so krass die beiden Halbzeiten unterscheiden, zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob du es anders gesehen hast, aber ja, so richtig viel Neues kam in der zweiten Halbzeit dann auch nicht dazu.
Ja, viel, ich versuche das mal so ein bisschen zu entpacken und nochmal bei ein paar Dingen raufzugehen, weil ich denke, was halt du ja schon gesagt hast, Wolfsburg geht in dieses Spiel rein, auch mit der Maßgabe, das Spiel zu zerstören, ein Stück weit. Also ich finde schon, das hast du ja auch rausgearbeitet, dass Wolfsburg ein bisschen versucht hat, über rechts anzugreifen, da vielleicht eine Schwachstelle gesehen hat mit Baku, auch mit einem Thomas, der da immer wieder ausgewichen sind, Überzahlen erzeugt haben. Aber ja schon die gesamte Aufstellung von Wolfsburg schreit ja nach, wir wollen hier irgendwie uns zum Punkt kämpfen. Also Mele kam erneut nicht zum Zug, sitzt nur auf der Bank. Meier kam erneut nicht zum Zug, sitzt nur auf der Bank. Wind durfte immerhin anfangen, aber dafür auch ohne Behrens. Also nur ein Stürmer vorne drin und dann an seiner Seite im Baku und Tomasch. Es war schon dann eine Ansage wieder von Hasenhüttl, der sich ja nachher auch gerechtfertigt hat und gesagt hat, momentan brauche ich die Spieler, die bereit sind zu kämpfen. Es geht nicht darum, die schönsten Bäume auszuwählen, sondern im Zweifelsfall ein paar hässliche Bäume, die einen schönen Wald ergeben. So hat er dann nämlich Ralf Rangnick zitiert. Hast du diese Herangehensweise auch so erkannt, dass es wirklich ums Zerstören geht und wie siehst du das?
Ja, also man hat es gesehen, es waren ja beide Mannschaften im Endeffekt mit den widerstandsfähigsten Spielern und zweikampfstärksten Spielern, vielleicht auch die sie in den Reihen haben, unterwegs. Ja, es ist eine legitime Herangehensweise, glaube ich, im Abstiegskampf, wenn man für sich auserkoren hat, man hat da jetzt irgendwie nicht so viel entgegenzusetzen, man hat vielleicht oder man sieht keine bessere Variante gegen einen Gegner, der vielleicht selbst auch rabiater vorgehen wird, dann finde ich, ist es legitim, ist aber oft auch nicht unbedingt zielführend. Also ich glaube, die wenigsten Mannschaften, die an ein Spiel herangegangen sind mit ich will das Spiel zerstören, waren damit dann auch im Endeffekt erfolgreich, vor allem nicht im Abstiegskampf. Also ich kann es verstehen, wenn du so rangehst, wenn da ein enorm überlegener Gegner kommt, der technisch stark ist, der den Ball laufen lässt, dass du da einfach das Spiel zerstören willst und ja keinen Spielfluss entstehen lassen willst. Das ist völlig verständlich. Wenn du gegen einen Gegner spielst, der vielleicht auf Augenhöhe ist oder gegen den du gerade im Abstiegskampf bist, weiß ich nicht, ob es dann unbedingt das einzige Mittel ist, was du hast.
Miriam, wie stehst du dazu, zu dieser Frage, wie man so in so einem Spiel aufstellt?
Also die Male, die ich jetzt Wolfsburg mitbekommen habe diese Saison, haben sie, glaube ich, die ganze Zeit so eher gespielt. Ich glaube, das ist die Spielweise von Wolfsburg, ehrlicherweise.
Ja.
Und am Ende
Will dich unterbrechen, aber natürlich noch mit anderem Personal haben sie es dann teilweise gespielt. Also
ja,
natürlich.
Aber die Spielweise.
Stimmt, die Spieler, genau, ja. Die Spielweise hast du recht. Das ist jetzt nicht so, dass man nicht da einen krassen Wandel gesehen hat von tollem Fußball zu Kämpferfußball.
Ja, das stimmt. Ja, ich verstehe die Herangehensweise jetzt in der Situation tatsächlich ein bisschen. Also am Ende bist du jetzt hinten reingerutscht und jetzt geht's natürlich darum, sich da irgendwie rauszukämpfen. Gerade wenn du bisher immer so gespielt hast. Also ich glaube, jetzt zu sagen, wir fangen jetzt mal an, hier schön zu spielen. Ich glaube, es gibt für beides Argumente. Klar gibt es auch bestimmt die sagen, naja, es hat ja offensichtlich so, wie es bisher war, nicht funktioniert, lass es doch mal anders versuchen. Aber wenn es um die Spiele Richtung Abstieg geht, und das ist bei Wolfsburg gegen Bochum ja momentan definitiv der Fall, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein sehr kämpferisches Spiel wird, sehr hoch. Und dann brauche ich natürlich jemanden, der auch dagegen hält. Dann bringt mir ein Spieler, der aber körperlich nichts dagegen zu halten hat, sondern eher der feinfüßige Fußballer ist, bringt mir in dem Moment einfach nicht besonders viel. Und am Ende ist es ja wieder so, gibt das Ergebnis Ralf Hasenhüttl natürlich auch recht. Du gewinnst das Spiel 1-0 und hast im Nachhinein alles richtig gemacht.
Das stimmt. Ich möchte nur noch einmal zu Protokoll geben, dass es natürlich wahnwitzig ist, dass du als VfL Wolfsburg in der Situation bist, dass du einen Mehle und einen Meier, für die du vor der Saison 40 Millionen oder sowas gezahlt hast, zusammengenommen, auf der Bank sitzen lässt. Davon könnte sich der VfL Bochum zwei Mannschaften zusammenstellen. Beziehungsweise davon muss sich der VfL Bochum zwei Mannschaften zusammenstellen. Und in einem Punkt würde ich dir so ein bisschen widersprechen, weil natürlich dieses Ergebnis gibt dir recht, ja, aber da haben wir auch schon gesagt, dieses Tor, das war ein sehr flipperiges Tor. Und da können wir wieder die Analyse reinbringen, die man schon mehrfach in diesem Spieltag gemacht hat. Wenn da ordentlich geklärt wird und wenn der Ball dann da einfach weggeschossen wird oder auch wirklich gegengehauen wird oder wirklich geguckt wird schon auf Außen, dass man da das Foul zieht, dann fällt dieses Tor nicht und dann passiert da gar nichts. Und dann geht das Ding 0-0 aus und dann haben wir eine ganz andere Debatte jetzt plötzlich. Weil der Bochum auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser kam, um jetzt mal so den Scheinwerfer Richtung Bochum zu drehen. Ich fand, du hast ja schon gesagt, 80 lange Bälle waren es, glaube ich, die sie gespielt haben. 33 Flanken. Also da merkt man schon, aus welcher Richtung der Wind weht. Man hatte trotzdem das Gefühl, dass sie ein bisschen die Rolle auch desjenigen, der dann spielen musste, auch angenommen haben, auch wenn sie es dann auf ihre eigene Art erfüllt haben.
Ja, das finde ich auch. Also die zweite Halbzeit hat erst gestartet mit einer Chance für Wolfsburg, habe ich mir aufgeschrieben. Tomasch hat Riemann im Endeffekt einfach abgeschossen und halt kein Tor erzielt. Und danach habe ich mir erstmal 15 Minuten lang nichts mehr aufgeschrieben. Ich glaube, das ist auch bezeichnend für das Spiel. Es ist halt wirklich viel zwischen den 16ern passiert und Bochum hat auch gefühlt noch mehr Standards bekommen als in Halbzeit 1. Das war auch so ein bisschen was, ich glaube, im Halbzeitgespräch kritisiert wurde bei Wolfsburg, dass sie eben zu viele unnötige Fouls ziehen und Wolfsburg und Bochum immer wieder in Situationen bringen, die ja gefährlich sind. Also das sind ja genau die Situationen, die Bochum will, Standards. Und das ist zu häufig passiert und das hat sich in der Halbzeit dann nicht abgestellt, sondern eher noch verstärkt. Aber du hast schon gesagt, Bochum liegt hinten und hat es auch angenommen. Also sie haben es versucht. Wolfsburg hat das dann mehr so über sich ergehen lassen, hatte ich das Gefühl, und hat dann auch weniger für Entlastung gesorgt durch eigene Angriffe. Also es war wirklich so, dass Bochum mehr vom Spiel hatte und entschlossener wirkte auch. Ansonsten war es halt schon sehr ähnlich zur Halbzeit 1, weil wie gesagt, fußballerisch war es echt kein Leckerbissen. Aber das zeigt schon, die Verhältnisse haben sich da so ein bisschen gedreht. Also Wolfsburg liegt in Führung, hat sich vielleicht auch gedacht, das irgendwie noch wegverteidigen, nicht zu viel Risiko gehen. Und Bochum hat das angenommen, so hey, wir müssen was machen, wir gehen da jetzt drauf. Und ja, das war im Endeffekt die zweite Halbzeit, wobei kurz vor Schluss dann Wolfsburg nochmal ein paar Umschaltaktionen hatte und ein bisschen Druck aufgebaut hat. Aber wir wissen ja, dass es 1-0 ausgegangen ist durch ein Flippertor und dementsprechend ist auch nichts Zählbares da rausgekommen.
Und du hast ja auch schon gesagt, es ist ja aufgegangen, auch der Wolfsburger Plan. Sie haben es ja auch alles wegverteidigt. Da kann man vielleicht dann nochmal ein Lob auch an die Innenverteidigung aussprechen, die auch angesichts der zahlreichen Flanken immer gut gestanden ist und die wirklich auch wirklich alle wegverteidigt hat. Also Bochum hat ja auch sehr bewusst die Flügel immer wieder überladen, waren dann teilweise mit 6, 7, eine Situation waren sie sogar mit 8 Mann auf einer Seite. Und die Flanken, die dann ins Zentrum kamen, hat aber allesamt der VfL Wolfsburg abgefangen. Also da kann man nochmal einen Lob aussprechen an die Innenverteidigung. Ich muss mal kurz gucken, wer jetzt diesmal auf dem Platz stand, ist ja jemand hier anders. Cesiger, Bornau, Lacroix haben sich da schadlos gehalten und dann auch diesen über die Zeit gerettet. Und am Ende haben sie es ein bisschen mit Zeitspiel gemacht. Da waren sie auch dann einfach cleverer Mannschaft.
Ja, aber das ist auch, da kann ich jetzt auch keinen Vorwurf machen, vor allem nicht im Abstiegskampf. Ich glaube, das ist auch legitim in dem Fall.
Es war auch so ein Spiel, zu dem es gepasst hat, so blöd es klingt.
Total.
Weil das war jetzt wirklich, da war kein riesiges Aufbäumen mehr. Man hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt noch was passiert. Wenn, dann wäre es ein Lucky Punch gewesen. Ja. Für Wolfsburg, trotz all der Kritik, die ich gelassen habe, ein sauwichtiger Sieg. Sauwichtig, weil sie jetzt eben bei 31 Punkten sind und nicht nur bei 28 oder 29 und weil sie jetzt vor allen Dingen ein paar Punkte gut gemacht haben auf den VfL Bochum. Und Wolfsburg hat es jetzt wieder komplett in der Hand, haben aber auch ein Programm, mit dem man durchaus noch Punkte holen kann. Auswärts geht es jetzt nach Freiburg. Dann gibt es ein Heimspiel gegen Darmstadt. Es gibt ein Auswärtsspiel bei Bayern München und zum Saisonschluss ein Heimspiel gegen Mainz. Und der VfL Wolfsburg wird sicherlich alles daran setzen, dass es in diesem Spiel gegen Mainz um nichts mehr geht. Bochum kann diese Hoffnung, glaube ich, nicht teilen. Sie werden noch zu Hause jetzt gegen die TSG spielen müssen. Dann kommt Union Berlin auswärts. Sehr, sehr wichtiges Spiel. Bayer Leverkusen zu Hause am vorletzten Spieltag und am letzten Spieltag auswärts bei Werder Bremen. Miriam, wie siehst du die Ausgangslage? Bochum ist jetzt wenige Spieltage vor Schluss, nachdem es lange Zeit gut aussah, auf den Relegationsplatz gerutscht. Mainz hat zum ersten Mal seit August die Abstiegsränge verlassen und plötzlich Bochum mit reingezogen. Glaubst du, dass sie da bleiben? Glaubst du, dass sie noch weiter unten reinrutscht oder dass sie jetzt noch ein Momentum erzeugen können? Was ist dein Gefühl?
Also ich sehe tatsächlich Bochum und Union am ehesten als die beiden Mannschaften, die sich da noch um den Relegationsplatz streiten, um es mal so auszudrücken. Köln glaube ich nicht, dass die noch da unten rauskommen. Und Mainz wird noch ein paar Punkte holen, weil die gerade einfach einen Lauf haben und das viel besungene Momentum auf ihrer Seite haben. Deswegen Union hat ja jetzt dann auch noch die Spiele gegen Köln und Bochum dann selbst vor sich und da wird sich's entscheiden. Also ich glaube, dass entweder Union oder Bochum in die Relegation gehen werden.
Patricia, dein Gefühl, was Bochum angeht?
Ja, auch. Also ich glaube, sie können es auf jeden Fall noch schaffen, zumindest die Relegation, sich zu schnappen. Glaub ehrlich gesagt, da stimme ich Miriam zu, dass sich das dann zwischen ihnen und Union entscheiden wird. Für alle anderen sieht es wirklich noch grauer aus. Und Mainz, ja, sehe ich irgendwie nicht aufgrund der Form der vergangenen Wochen. Also das ist schon eigentlich echt stark. Und ich glaube, die haben jetzt auch das Selbstbewusstsein und den nötigen Kampfgeist, sich da rauszumanövrieren. Haben sie ja jetzt schon mal geschafft. Sie stehen ja jetzt nicht mehr so tief drin, also immer noch tief drin, aber nicht mehr auf einem gefährdeten Platz. Von daher, ja, glaube ich, wird es noch ein enges Rennen zwischen Bochum und Union.
Ihr habt mir damit schon eine perfekte Brücke gebaut zu einem der Abstiegskandidaten, die ihr gerade genannt habt, und zwar Union Berlin. Union Berlin hat am Wochenende 1-5 verloren gegen Bayern München. Und da könnte man nur mal sagen, nun gut, der Rekordmeister fährt nach Berlin, da gibt es gerne mal eine Klatsche. Aber wenn man sich die Ausgangslage anschaut, Union hat einen Punkt eigentlich gebraucht. Sie sind wirklich im Abstiegskampf, sie mussten mal wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Die Bayern wiederum haben unter der Woche gegen Arsenal gespielt, sehr wichtiges Spiel, auch sehr umkämpftes Spiel. Thomas Tuchel hat sich jetzt dafür entschieden, auf, ich glaube, es waren 7 Positionen, die Aufstellung zu verändern, hat dann auch einige Stammkräfte geschont. Also man hat da, glaube ich, schon durchaus sich Hoffnung ausgerechnet, Patricia. Hast du das Gefühl auch, dass man da zumindest am Anfang versucht hat, noch ein bisschen was rauszuholen aus dieser Partie?
Ehrlich gesagt hatte ich nicht so das Gefühl, dass da wirklich Biss in der Partie ist von Unioner Seite. Also die standen von Anfang an sehr, sehr tief, haben die Bayern kommen lassen, Nach dem Rückstand wurde es dann ein bisschen besser, aber am Anfang hatte ich nicht das Gefühl, dass sie da jetzt irgendwie, vielleicht war es ein bisschen Respekt, vielleicht war es ein bisschen nicht zu viel Risiko gehen und sich nicht zu früh ein Gegentor fangen, aber im Endeffekt kam dann tatsächlich nicht viel von Union. Von daher hatte ich nicht das Gefühl, dass sie es jetzt besonders euphorisiert angegangen sind. Das Gegentor fiel, die Gegentore an sich fielen ja auch nach nicht allzu guten Aktionen von Union. Das 1:0 kann man ja schon sagen, war auch einfach eine enorm schlechte Rückwärtsbewegung. Also Gosens ist ja da irgendwie so zurückgetrabt, war hinten noch. Ich glaube, es hatte damit zu tun, dass da die Hälfte der Mannschaft noch ins Gegenpressing gegangen ist und dann vorne drauf ging. Die restliche Mannschaft, da haben auch einfach die Abstimmungen nicht gestimmt. Die restliche Mannschaft hat nicht mitgemacht. Und dann fällt das 1:0. Und ich glaube, dann ging es eigentlich fast nur noch bergab, obwohl ich dann das Gefühl hatte, dass Union zumindest versucht hat, ein bisschen höher anzulaufen und die Bayern früher zu stören. Das wurde aber wiederum auch bestraft, weil das auch nicht konsequent genug durchgezogen wurde. Also ich hatte das Gefühl, da war einfach keine Aggressivität in den Zweikämpfen und eben das Gegenteil von der Partie, die wir eben besprochen haben. Also da war keine Abstiegshärte zu spüren.
Ich würde noch einmal kurz draufbleiben auf dieser Phase bis zum 1:0, weil ich stimme dir dazu, vielleicht bin ich da auch ein bisschen milde mit Union, weil ich die vergangenen Spiele auch gesehen habe und sie eigentlich immer handzahm gespielt haben und immer dieses Defensive gespielt haben. Sie haben zumindest ein bisschen versucht, auch die Außenverteidiger vorzuschieben, gab ja dann zwei so Halbchancen von Gosens, der dann im Strafraum kommt. Klar, das ist jetzt nicht besonders viel und die Bayern haben dann auch nicht besonders viel machen müssen, um den Ballbesitz in dieser Phase hochschrauben zu können. Aber diese Elemente, die haben mir dann spätestens nach dem 1:0 und dann allerspätestens in der zweiten Halbzeit nach dem 2:0 total gefehlt, dass sie irgendwas nach vorne gemacht haben. Also am Anfang hatte ich persönlich zumindest das Gefühl, da ging noch ein bisschen was.
Ja, das stimmt. Das waren so ein bisschen so nadelstichartig. Immer mal Umschaltmomente. Darüber hätte es ja auch klappen können. Ich mache da jetzt auch nur so einen halben Vorwurf. Also es ist natürlich auch immer noch der FC Bayern München und das ist keine Laufkundschaft. Das ist ein enorm starker Gegner und den hast du auch ungern im Abstiegskampf jetzt da noch auf dem Restprogramm stehen. Das verstehe ich voll. Und es ist natürlich auch im Niveau ein Unterschied. Aber was mir halt gefehlt hat, war so ein bisschen diese Härte, die man sich vielleicht wünscht, sogar schon bei Mannschaften, die vom Abstieg bedroht sind. Weil das irgendwie letztendlich ja die einzige Chance gegen einen technisch überlegenen Gegner ist. Also du musst ja irgendwie über Leidenschaft, über Geschlossenheit kommen. Und vielleicht über ein bisschen Aggressivität und vielleicht auch so das Spiel ein bisschen zerstören, den Aufbau stören. Und ich hatte das Gefühl, dass das gab's alles nicht. Also nicht mal diese Geschlossenheit. Da haben die Absprachen irgendwie nicht richtig gestimmt und dann kassierst du halt Tore, die zum Teil auf die Qualität der Bayern zurückzuführen sind, zum Teil aber auch wirklich darauf, dass man da einfach nicht gut in der Rückwärtsbewegung war. Mhm.
Du hast ja das 1:0 gerade schon angesprochen und du hast es eigentlich auch schon wieder genau das, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, mir weggenommen. Aber das war ja wirklich diese Szene, wo man sagen muss, das stimmt es halt hinten und vorne nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil halt eben, wie du hast gesagt, so ein Gosens geht ins Gegenpressing, will auch die Leute dann mitziehen, aber es geht dann vorne keiner mit, die Hälfte der Mannschaft rückt zurück, die andere Hälfte rückt nach vorne und man hat das Gefühl, da sind so zwei Mannschaftsteile, die aber nicht eins spielen und dann trabt Gosens auch so halbherzig zurück und fehlt dann eben auf der Seite, wo auch das Tor dann eingeleitet wird. Also wirklich dieses, ja, ein paar Spieler wollen eigentlich vorne spielen, der Rest will eigentlich aber dann doch defensiv stehen und lieber nichts tun gegen die Bayern. Da hat diese Abstimmung komplett gefehlt. Und das war, glaube ich, so sinnbildlich für diese erste Halbzeit, weil ein bisschen was, das ist vielleicht das, was ich dann zu sehr hoch bewerte, aber das, was ich gesehen habe, so einzelne Spieler wie Trimmel und Gosens, die wollten schon oder auch in Evanson, aber dann andere Spieler, die haben dann gesagt, okay, nee, wir spielen gegen die Bayern, wir wollen jetzt einfach nur tief stehen.
Ja, und das ist dann halt irgendwo auch fatal. Im Endeffekt, wie gesagt, nach Rückstand hatte ich schon das Gefühl, dass sie zumindest ein bisschen höher angelaufen sind. Also ich glaube, so ab der Mittellinie zumindest hat man dann schon mal den Gegner angegriffen, was aber dann letztendlich trotzdem auch wieder Räume geschaffen hat, die Bayern dann eiskalt ausnutzen. Und irgendwann habe ich mich dann auch gefragt, nach dem 3:0, spätestens nach dem 4:0, Ist das überhaupt noch so sinnvoll, so hoch dann, also was heißt so hoch? Die sind jetzt wirklich nicht enorm krass vorgepresst, ne? Aber schon höher anzulaufen, ist das noch sinnvoll oder sollte man realistisch gesehen jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufs Torverhältnis achten? Weil wenn du irgendwann mal 3-0 gegen die Bayern hinten liegst, beziehungsweise 0-3, ist es dann auch schwer, da irgendwie nochmal was aufzuholen und man sollte dann vielleicht so ein bisschen Schadensbegrenzung begehen. Zumindest hatte ich so diesen Gedanken zwischenzeitlich, weil ich mir dann gedacht habe, puh, so im Abstiegskampf und dann musst du dich irgendwie mit Bochum vergleichen im Torverhältnis. Das ist ja dann nicht besonders förderlich, wenn du dir da so eine Klatsche abholst. Aber im Endeffekt war es da vielleicht auch schon wieder zu spät. Also dann musst du dich halt entscheiden, stehst du hinten drin oder gehst du vorne drauf und irgendwie war es... Ja, ich hatte das Gefühl, es war nicht organisiert und es hatte auch nicht so ein richtiges Konzept. Also es haben, wie du schon gesagt hast, haben auch nicht alle an einem Strang gezogen, so wirklich.
Man spielte damit auch einen Gegner stark, weil ich hatte dann das Gefühl, dass die Bayern das am Anfang so ein bisschen routinemäßig runterspielen wollten. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben dann doch einzelne Akteure wie so ein Müller, ein Goretzka, auch ein Tell, Choupo-Moting, die haben richtig Lust bekommen noch zu zocken. Und die haben ja dann auch gezockt. Das ist ja auch dann vielleicht taktisch nicht das cleverste, den Gegner sich heiß spielen zu lassen.
Wenn ja, man die schon Bayern sind halt tatsächlich auch so. Ja. Die sind halt so eine Mannschaft. Die haben da auch richtig Bock drauf und die schießen dich auch, wenn es scheiße läuft, dann mal 8-0 ab oder so. Die hören halt auch nicht auf. Das ist halt das Ding. Es gibt dann so Mannschaften, die schalten dann einen Gang zurück und sagen, ach komm, dann machen wir jetzt mal einen ruhigen. Die Bayern halt nicht. Und das kann dann wirklich in die Hose gehen. Im Endeffekt ist es ja mit einem 5-1 auch in die Hose gegangen. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie so ein 8-0, aber trotzdem, ich habe mich auch eigentlich die ganze Zeit bei Union gefragt, wer soll überhaupt das Tor machen? Irgendwie, ich glaube, Gosens ist der Top-Torjäger bei Union, was irgendwie schon bezeichnend ist, wenn es dein Außenverteidiger ist und nicht irgendein Stürmer. Und in dem Moment, als ich mir aufgeschrieben habe, wer soll bei Union überhaupt das Tor machen, hat dann doch noch Vertessen zumindest mal getroffen. Also vielleicht habe ich es auch ein bisschen gejinxt mit meinen Notizen, aber was heißt gejinxt, ist zumindest nochmal irgendwie ein Treffer gewesen, aber ja, alles in allem hatte ich nicht das Gefühl, dass es besonders gefährlich ist und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie sich besonders aufbäumen, was aber vielleicht auch daran liegen kann, wenn du dann einen Treffer nach dem anderen gegen die Bayern kassierst, bist du dann auch irgendwann gebrochen beziehungsweise verunsichert.
Du bist auch irgendwann... Ja, es ist auch dann wieder von der Bank ganz komisch, dass du diesen Vierfachwechsel dann hast, der dann natürlich auch so ein bisschen am Spielfluss dann hindert und auch nicht mehr groß das Spiel dann noch beeinflusst. Beim Stande von 0-3 war es da, glaube ich, schon. Also da ist einfach wieder viel falsch gelaufen. Ist natürlich auch, du hast schon gesagt, für das Torverhältnis sehr schlecht und auch für die anstehenden Aufgaben psychologisch nicht das Beste, jetzt mit dieser 1-5-Klatsche da reinzugehen. Denn jetzt kommt ein wichtiges Auswärtsspiel gegen Gladbach, die man ja auch dann vielleicht noch mit unten reinziehen kann. Dann das Heimspiel gegen Bochum, wo es wirklich dann um die goldene Wurst geht. Um die goldene Wurst, sagt man das? Das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Aber gut, es ist spät, verzeiht es mir bitte. Auswärts gegen Köln, zu Hause gegen Freiburg. Der Spielplan ist ja zumindest so human, dass du sagen kannst, du hast alles selbst in der Hand. Du musst jetzt nicht noch fünfmal gegen Bayern und gegen Leverkusen und dann noch gegen Stuttgart spielen. Nein, du hast die eigenen Gegner da unten. Trotzdem, bei der Form, die sie jetzt zuletzt gezeigt haben, ja, das hat nicht viel Hoffnung gemacht bei Union.
Nee, genau. Das ist genau das, was ich meine. Ich hatte bei denen irgendwie nicht so das Gefühl, dass sie diesen Abstiegskampf so angenommen haben wie andere, beziehungsweise vielleicht den Ernst der Lage auch gar nicht so krass angenommen haben. Ich will jetzt keinem vorwerfen, dass sie da nicht wissen, worum es geht. Ich bin mir ziemlich sicher, die wissen genau, wo sie stehen. Aber es wirkt einfach auf dem Platz nicht so. Und da habe ich an diesem Wochenende deutlich bissigere Teams gesehen, die eben auch noch da unten drin stehen und für die es auch noch um was geht. Und ich glaube, es geht jetzt auch viel weniger um fußballerische Qualitäten, als um eben diese Leidenschaft, diesen Zusammenhalt. Ich habe es vorhin schon gesagt, einfach diese Qualitäten, die eben in einem Abstiegskampf wichtig sind und nicht, wenn es irgendwie um andere Tabellenplätze geht. Von daher, klar, man muss es vielleicht auch so ein bisschen, man darf es jetzt nicht zu übertreiben, es war ja auch gegen die Bayern, also kann auch sein, dass Union sich da ganz anders reinbeißt, wenn da eben ein direkter Konkurrent auf dem Platz steht. Das werden wir in den kommenden Wochen dann sehen. Aber das Spiel an sich heute hat jetzt auch nicht besonders viel Hoffnung gemacht, muss ich sagen.
Wir haben jetzt relativ wenig über die Bayern gesprochen. Die Bayern-Fans verzeihen uns das bitte, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dieses Spiel für die Bayern jetzt nicht auf der obersten Prioritätenliste steht. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir dann in den entscheidenden Spielen gegen Real Madrid, Champions League Halbfinale, keine offensive Dreierreihe mit Choupo-Moting, Müller und Tell sehen werden, auch wenn die es sehr gut gemacht haben in diesem Spiel, aber das werden wir, glaube ich, dann nicht erleben. Da nochmal an dich die Frage, Miriam, wie siehst du die Bayern für die letzten Wochen der Saison gerüstet?
Ich glaube, es geht für die Bayern in der Bundesliga nicht mehr um so arg viel. Also die Meisterschaft ist vergeben, aber das ist ja schon vergeben ist sie jetzt seit einer Woche, aber ich glaube auch schon die Wochen vorher war ja ziemlich klar, dass es Leverkusen wird. Und einen Champions-League-Platz werden sie holen. Also dementsprechend, glaube ich, geht es für die Bayern in der Bundesliga nicht mehr um viel. Das Einzige, womit sie die Saison jetzt noch retten können, ist die Champions League. Und da wird ganz klar der Fokus drauf liegen. Und ich bin gespannt, wie sie es in der Bundesliga zum Beispiel eben auch vor dem Hintergrund, dass sie jetzt einfach da ein bisschen Trainingsspielchen machen können, wenn man es so will, und ein bisschen spielen können. Und dass sie die Qualität haben, wissen wir, glaube ich, alle. Also, dass sie Einzelspieler haben, die wirklich eine Qualität mitbringen, ist jedem bewusst. Und wenn du dann vielleicht ein bisschen den Druck rausnimmst, kann das auch, wie Patricia gerade auch schon gesagt hat, wenn die dann Bock haben, sich da irgendwo reinzuzocken, kann es auch im Bundesliga-Endspurt jetzt nochmal ein relativ deutliches Ergebnis gegen irgendeinen der Gegner geben. Aber letztlich, und gerade jetzt auch, wenn man, du hast die Dreierkette angesprochen, das sind Spieler, die haben nicht so viele Minuten gespielt. Gerade die haben jetzt Bock nochmal zu spielen. Die haben Bock jetzt zu zocken und für die ist es jetzt einfach nur noch ein paar Minuten holen. Die wissen auch, dass sie in der Champions League voraussichtlich nicht in der Startelf stehen werden. Das heißt, für die ist es jetzt die Chance, sich nochmal zu zeigen und sich die Minuten zu holen und da einfach ein geiles Spiel zu machen. Wie sie in der Champions League weiter performen, bin ich echt gespannt. Ich traue ihnen prinzipiell da wirklich viel zu. Und ich hätte auch definitiv nichts gegen deutsches Champions League-Finale. Also ich finde es schon okay, wenn die Bayern sich da durchsetzen gegen Real Madrid.
Das werden wir sehen, ob sie das schaffen. Ist noch ein paar Wochen hin. Sie haben jetzt erstmal das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, zuletzt ja nicht immer der liebste Gegner in der Allianz Arena, dann Real Madrid zu Hause, VfB Stuttgart auswärts und das entscheidende Rückspiel gegen Real Madrid im Bernabeu-Stadion. Also jetzt wirklich die heißen Wochen auch für Bayern München und ihr habt es aber schon gesagt, in der Bundesliga geht es nicht mehr um besonders viel. Man ist da eigentlich ganz gut aufgestellt, auch weil man am Wochenende 3 Punkte auf den einzigen verbliebenen Konkurrenten um die Vizemeisterschaft herausgeholt hat, was aber auch an diesem Konkurrenten lag, weil das war, glaube ich, die größte Überraschung des Spieltags, würde ich jetzt mal so behaupten. Der VfB Stuttgart verliert gegen Werder Bremen. Das ist ein Spiel, das ganz schön viele Serien durcheinander bringt. Ich muss es einmal kurz nachschlagen, aber für Werder, da endet eine Serie von 7 Spielen ohne Sieg, wohingegen der VfB Stuttgart seine erste Bundesliga-Niederlage seit Mitte Januar erlebt hat, also gegen Bochum damals, ist schon länger her, das hat man gar nicht mehr das Gefühl gehabt. Dieses 2:1 für Werder Bremen kam für mich dann doch durchaus überraschend. Bevor wir ins Spiel steigen, möchte ich dich nochmal ins Boot holen. Miriam, auch wenn Patricia das Spiel ein bisschen genauer verfolgt hat, hat dich das Ergebnis überrascht oder ist meine Überraschung geheuchelt?
Nee, mich hat's definitiv überrascht und ich glaube, dass es für Werder auch der Sieg war, der sie jetzt davor gerettet hat, nochmal unten reinzurutschen. Das wird jetzt der Sieg gewesen sein, der ihnen die Punkte gebracht hat, dass sie da nicht nochmal reinrutschen, weil eben die anderen die Punkte nicht geholt haben, die dahinter stehen. Und sie damit jetzt 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben. Und das waren Punkte, mit denen man, glaube ich, nicht unbedingt, selbst in Bremen nicht unbedingt gerechnet hat. Und dementsprechend wird das jetzt für Bremen der Klassenerhalt gewesen sein. Und rechnen konnte, glaube ich, niemand so wirklich damit. Stuttgart wird selbst auch nicht so richtig zufrieden sein damit, nehme ich mal an. Ich kann zum Spiel nicht viel sagen, aber ohne das Spiel gesehen zu haben, glaube ich, dass man in Stuttgart schon gehofft hat, gegen Bremen 3er zu holen.
Ja, Patricia, du hast das Spiel gesehen, du hast es angeschaut. Ich habe es auch über 90 Minuten gesehen. Wie konnte das passieren? Wie konnte der VfB Stuttgart gegen Bremen verlieren?
Ja, das war ja, wie du es schon vorhin gezeichnet hast, ein sehr ungleiches Duell, ehrlich gesagt. Bremen ja im Abstiegskampf mit dabei, Stuttgart auf Champions-League-Kurs. Und es ist aber eine komplett andere Dynamik gewesen als das ungleiche Duell Union-Bayern, was wir eben hatten. Also ich fand, das war einfach eine sehr, sehr starke, konsequente Leistung von Werder Bremen. Also es war im Endeffekt so, dass Stuttgart versucht hat, im Aufbau die Bremer immer zu locken, ein bisschen rauszuziehen, damit sie dann ihr Tempo ausspielen können mit Pässen in die Tiefe. Und das ist aber nicht so oft passiert. Also Bremen hat sich gar nicht so oft locken lassen. Wenn das passiert ist, dann wurde es auch gefährlich, das stimmt. Und ich hatte deshalb auch immer so das Gefühl, boah, Stuttgart hat trotz allem, auch wenn die gar nicht so oft vor dem Bremer Strafraum aufgetaucht sind, hat trotz allem immer diese Gefährlichkeit, weil du weißt, was da möglich ist und du weißt, ein Pass reicht, eine Unaufmerksamkeit reicht und die kontern dich gnadenlos aus. Das ist aber gar nicht passiert. Also das liegt auch daran, dass Werder einfach enorm kompakt gestanden hat, immer Überzahl im Mittelfeld geschaffen hat und vor allem als Mannschaft aufgetreten sind. Also genau das, was ich Union so ein bisschen angekreidet habe, habe ich bei Bremen gesehen. Also die haben sich gegenseitig ausgeholfen, die sind aggressiv auf den Gegner draufgegangen, der ihnen ja tabellarisch und in der Saison insgesamt eigentlich überlegen ist. Und ja, waren einfach da in den Zweikämpfen und das hat man gesehen. Und da hat sich Stuttgart dann auch wirklich einfach schwer getan, das Spiel überhaupt in die Bremer Hälfte zu verlagern. Das hat eigentlich gar nicht geklappt. Und ja, ich finde, dann ist vielleicht Bremen offensiv nicht der allerstärkste Gegner. Es ist jetzt nicht, dass sie sich jetzt offensiv die krassesten Chancen rausgespielt haben. Aber es hat erstmal gereicht, um Stuttgart im Zaum zu halten und durch einen Elfmeter in Führung zu gehen. Und das wurde ja auch eigentlich ganz, ganz gut erspielt. Also Agu ist ja von außen so reingelaufen mit einem Pass hinter die Kette und wird dann von Leveling gefoult. Und das musst du auch erstmal so rausholen, den Elfmeter verwandeln und in Führung gehen. Und dann hat Bremen, glaube ich, das Spiel, was sie wollen. Was sie auch können. Also die können schon kompakt stehen, das haben sie gezeigt und ihre Führung dann auch verteidigen. Und das haben auch, ich bin nicht der allergrößte Fan von Expected Goals, aber das hat es im Endeffekt auch gezeigt. Zur Halbzeit hatte Stuttgart da 0,63. Das ist, glaube ich, ein relativ niedriger Wert für eine Mannschaft wie Stuttgart, die eigentlich relativ häufig gefährlich vor dem gegnerischen Strafraum auftaucht.
Ja, du hast ja gesagt, in der ersten Halbzeit hat Werder das eigentlich sehr souverän verteidigt, was, glaube ich, vielleicht der Grund ist, warum ich so überrascht war von diesem Spiel, weil ich das auch gerade nach der vergangenen Woche gegen Bayer Leverkusen Werder nicht zugetraut habe, da so einen 5-4-1 aufzubauen, im Zentrum kompakt zu bleiben, aber trotzdem immer aggressiv zu bleiben, griffig zu bleiben, rauszurücken. Aus dem Ballbesitz ist da dem VfB Stuttgart sehr wenig gelungen. Und du hast ja auch gerade schon wieder mir vorweggenommen, das Tor ist natürlich auch genauso gelaufen, wie Werder Bremen es wollte. Also so ein schöner Angriff, auch so ein halber Konter, Zentrum, schafft Dux ein bisschen Tiefe, schafft dadurch den Freiraum und Agu, der dann eben auf dem Flügel, vom Flügel aus ins Zentrum läuft und seine Geschwindigkeit nutzt und Leveling da auch stehen lässt. Leveling da sogar ein bisschen mit Glück bei der Aktion, dass er kein Rot sieht, war ja auch dann sehr diskutiert, ob es da vielleicht Rot geben sollte, weil er, ja, ist eine ganz komische Regelauslegung da in dem Sinne, weil du, wenn du eine Notbremse machst und dann im Strafraum, es war keine Notbremse, es war schon eine Veränderung einer klaren Torchance, aber wenn du im Strafraum dann zum Ball gehst, gibt es ja keine Doppelbestrafung und der Schiedsrichter hat es dann als Vergehen zum Ball bewertet. Ole Werner hat es aber so gesehen, dass er ihn oben greift. Und wenn er ihn oben greift, geht er nicht zum Ball, sondern zum Gegner. Und dann ist es eine rote Karte. Also eine ganz komplizierte Geschichte auch. Aber kann man so stehen lassen, finde ich. Aber trotzdem kann man auch diskutieren, ob da nicht Leveling noch vom Platz müsste. Aber dann Duxch, der ja auch sehr in der Kritik stand, lange kein Tor geschossen mit seinem ersten Treffer. Da läuft alles. Und dann kommst du aus der Halbzeitpause raus und machst auch gleich den ersten Angriff. Und du hast dann auch direkt wieder das Tor hinterher. Also besser kann es, glaube ich, für Werder Bremen da nicht laufen in diesem Spiel.
Nee, genau. Und Duck meldet sich ja auch stark zurück dann. Also in so einem Spiel dann zwei gleich einen Doppelpack zu schießen, tut, glaube ich, auch echt was fürs Selbstvertrauen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal für die verbleibenden Spiele so einen Aufwind geben kann, auch wenn man sich da jetzt schon unten ein bisschen rausgekämpft hat, eben durch diese drei wichtigen Punkte. Aber auch da ist es auch einfach nicht gut verteidigt gewesen von Stuttgart. Also Mittelstädt ist ja da so ein bisschen auf Weiser draufgegangen und in seinem Rücken ist Schmid gewesen, glaube ich. Und Ito ging da nicht drauf. Dann ist Schmid komplett frei und dann muss er halt überlegen, entweder muss Mittelstädt da wegbleiben von Weiser und nicht rausrücken und Schmied decken oder Ito hätte rausschieben müssen. So oder so, es stand einfach einer frei und dann kann der flanken auf Duxch und der trifft. Und im Endeffekt, bringt das dann Bremen mit 2 Toren in Führung. Obwohl ich sagen muss, dass dann Stuttgart auch wieder mehr ins Spiel gefunden hat. Also nach den Wechseln vor allem mit Silas und ich glaube, Führich haben sie noch reingebracht. Genau, Führich hat extrem für Wind gesorgt, muss ich sagen. Der hat dann, es gab dann mehr Dribblings, es gab ein bisschen mehr dieses Tempospiel, was man von Stuttgart kennt. Und ich glaube auch, Bremen war irgendwann auch so ein bisschen angenockt und müde, weil das ist ja schon auch eine Leistung, Stuttgart über, weiß nicht, sage ich mal, 60 Minuten wegzuverteidigen. Ich glaube, irgendwann geht dir dann auch so ein bisschen der Atem aus. Im Endeffekt fällt dann auch das 2-1, also in diese Phase hinein, wo dann auch Bremen ein bisschen nachlässt, Stuttgart gefährlicher wird. Trotzdem auch so ein bisschen so ein Ping-Pong-Tor gewesen, muss ich sagen. Aber alles in allem schon in die Druckphase der Stuttgarter hinein.
Ja, wieder so ein Tor, wo man sagen kann, okay, wenn da dann Werder-Spieler einfach mal richtig gegen den Ball bolzt oder auch auf Außen noch das Dribbling von Führich, wo er da ja auch dann an 2 Spielern vorbeigehen kann. Auch da ein bisschen konsequenter verteidigt, das Ding fällt nicht. Möchte noch 2 Sachen ergänzen, weil diese Führich-Einwechslung, die hat das Spiel dann belebt. Aber du hast auch gemerkt, warum Hoeneß normalerweise sagt, in so Spielen gegen Teams mit solchen Außenverteidigern will ich Fünferkette spielen. Haben sie dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr gemacht mit Führich und dann eben prompt, wie du es ja schon analysiert hast, das Gegentor gefangen. Überhaupt eine Aktion, wo sich Mittelstädt aus der Viererkette rausziehen lässt und dann Schmied rechts frei zur Flanke kommt. Genau diese Befürchtung dann bestätigt. Aber dann ist dann Stuttgart doch stärker ins Spiel gekommen, hatten auch ihre Möglichkeiten, haben dann auch, das hast du auch schon angedeutet, Werder Bremen sehr lange nicht gewechselt. Also Ole Werner hat ja sehr lange diese erste Elf auf dem Feld gelassen, obwohl man deutlich gemerkt hat, die wurden irgendwann müde und Stuttgart kam dann auch zu Chancen. Und auch wenn du den Expected Goals, wer ja gerade schon gesagt hast, dass du den nicht gerne hören willst, aber da haben sie schon über 2 Expected Goals rausgespielt in der zweiten Halbzeit, die Stuttgarter. Also die hatten da durchaus die Möglichkeiten, da vielleicht noch diese Kritik in der, wenn man sie unbedingt nach einem Sieg anbringen möchte, dass da Ole Werner mal wieder sehr, sehr spät gewechselt hat.
Ja, total. Also Stuttgart hat im Endeffekt auch, gerade weil Stuttgart den Dampf eingewechselt hat, die haben da frische Spieler, die vor allem auch über Tempo kommen, über Dribblings kommen, das dann gegen Spieler, die schon 60, 70 Minuten in den Beinen haben. Irgendwann wird es dann wirklich eng. Es ist dann nochmal gut gegangen für Bremen. Aber man muss auch sagen, in der Nachspielzeit hat Bremen dann auch nur noch verteidigt im Endeffekt. Stuttgart ist dann angerannt, fast schon so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, hatte ich das Gefühl. Also es war so ein bisschen, wir müssen jetzt und wir wollen jetzt, aber irgendwann wirkte das auch nicht mehr besonders koordiniert, sondern einfach nur noch rauf auf die müden Bremer. Entlastung wurde da nicht geschaffen, so gelegentliche Konterversuche vielleicht, aber alles in allem stand Bremen trotzdem sicher. Und hat sich dann, ja, die 3 Punkte auch gesichert durch diese, ja, ich finde sehr, sehr beeindruckend konsequente, leidenschaftliche Leistung auch. Also das war, die haben das richtig angenommen und vor allem sehr, sehr gut zusammengearbeitet, finde ich.
Ja, du hast ja auch schon angedeutet, 27 Flanken für den VfB, was ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass sie da dann mit der Brechstange am Ende agieren wollten. Die hat dann nicht zum Ziel geführt, sodass man auch trotz der durchaus vorhandenen Chancen in der zweiten Halbzeit sagen muss, das war ein verdienter Sieg auch für Werder Bremen. Und auch, das hast du ja eingangs schon gesagt, Miriam, ein sehr wichtiger Sieg für Werder Bremen, weil sie jetzt eben diesen Abstiegssumpf ein bisschen verlassen, bei 34 Punkten sind. Mit 34 Punkten sind sie 7 Punkte vor dem VfL Bochum. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist auch, würde ich fast sagen, die halbe Miete schon. Das Restprogramm von Werder Bremen, jetzt geht's auswärts nach Augsburg, dann zu Hause gegen Gladbach, auswärts gegen Leipzig, zu Hause gegen den VfL Bochum. Ja, der VfB Stuttgart hat 3 Punkte verloren auf den FC Bayern München, ist trotzdem noch 6 Punkte vor Borussia Dortmund. Und weil wir ja auch wissen, es wird aller Voraussicht nach diesen 5. Champions League Platz für Deutschland geben, wenn da jetzt nicht plötzlich Aston Villa alles gewinnt in der Conference League und wenn nicht plötzlich PSG und Marseille Champions League und Europa League gewinnen, hat man auch so ein bisschen das Gefühl da vorne, ja, das ist da ist so die Luft ein Stück weit raus. Hatte ich zumindest das Gefühl am Wochenende, dass man bei all diesen Teams da vorne gemerkt hat, die wissen schon durchaus, dass da noch so ein Sicherheitsnetz vorhanden ist.
Ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, also ich glaube, die Stuttgarter können es sogar verkraften. Also die spielen ja sowieso eine Hammer-Saison. Und du hattest es ja gesagt, es war eine Siegesserie, die jetzt gerissen ist gegen Bremen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die kannst du auch mal, ohne jetzt da dich mental runterziehen zu lassen, abschütteln. Also ich glaube, das kann man aufarbeiten und man kann schauen, was ist falsch gelaufen. Aber ich glaube, man hängt sich da jetzt auch nicht weiter dran auf, weil im Endeffekt, ja, hat es jetzt keinen großen Impact gehabt auf die Ziele und auf ja die Sicherheit da oben auch. Also die stehen ja schon echt gut da.
Mhm. Ja, ich denke auch. Und damit könnte man das Spiel, finde ich, auch abmoderieren. Wir werden noch jetzt sprechen müssen über das vorletzte Spiel des Spieltags. Auch ein Spiel, wo wir diesen Champions-League-Effekt vielleicht ein bisschen haben. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Ein Spiel, das lange danach aussah, beziehungsweise für einige Zeit danach aussah, als würde hier eine legendäre Serie von Bayer Leverkusen enden. Bayer Leverkusen lag kurz vor Schluss zurück, weil Füllkrug das 1:0 erzielt hat. Ich muss gucken, in der 81. Minute und dann in der 90. plus 6, also in der 6. Minute der Nachspielzeit, ein Eckball. Stanisic köpft das Ding rein und diese niederlagenfreie Serie von Leverkusen hält an. Miriam, muss man das Spiel wirklich so erzählen? Diese Leverkusener, die sind einfach nicht zu besiegen.
Ja, also das, was du gerade über den Spieltag generell gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, da vorne ist die Luft ein bisschen raus, das Gefühl hatte ich bei dem Spiel nicht. Also okay. Ich hatte bei Leverkusen das Gefühl, also ja, es war nicht das stärkste Leverkusen-Spiel, aber ich glaube nicht, dass es daran lag, dass zumindest nicht bewusst, dass die Luft raus ist. Also ich glaube, dass die schon alle Bock haben, diese Serie weiterzuschreiben, definitiv. Klar hat man gemerkt, es wird mit Sicherheit daran liegen, dass die Saison jetzt lang war, dass der Meistertitel geholt ist, dass sie unter der Woche ein anstrengendes Spiel hatten. Da hat man dann schon gemerkt, dass dann vielleicht nicht alles ging, wobei da natürlich auch viele Wechsel waren. Also vorne drin kein Schick und auch kein Boniface, das hat man auch definitiv gemerkt, wie ich finde. Und bei Dortmund, finde ich, hat man definitiv gemerkt, dass die Bock hatten zu sagen, wir sind die Ersten, die sie geschlagen haben. Also ich glaube, dass Dortmund ganz klar da reingegangen ist, zu sagen, wir wollen hier heute gewinnen, um diese Serie zu beenden und eben auch, um noch Chancen auf diesen vierten Platz zu haben. Klar, der fünfte wird jetzt wahrscheinlich auch reichen, aber ich glaube schon, dass Dortmund lieber die Leipziger noch holen würde. Und ich finde, dass es ein intensives Spiel war. Dortmund hat gut mitgespielt. Julian Brandt hat mir gut gefallen in der Mitte. Der hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Deswegen, und Hummels hat viel wegverteidigt hinten, muss man sagen. Also es war mal wieder ein Spiel, wo ich wirklich sehr hoch anrechnen muss, was Mats Hummels da hinten noch alles wegverteidigt. Auf der anderen, oder der Partner von Mats Hummels mit Schlotterbeck, finde ich, wirkt nicht immer so ganz sicher, hat aber halt den Tempovorteil, den Mats Hummels vielleicht nicht mehr hat, aber läuft sich dann viel ab, aber wirkt auf mich nicht immer ganz so sattelfest, wie das Mats Hummels häufiger tut. Aber ich finde es insgesamt gut, dass Dortmund mitgespielt hat und sich nicht versucht hat, hinten reinzustellen oder die Leverkusener machen zu lassen. Und ich finde, bei Leverkusen hat man gemerkt, dass, ohne es jetzt auf ihn schieben zu wollen, aber Hofmann nicht so komplett im Spiel war, wie das vielleicht andere sind, die häufiger spielen. Ich finde, der hat häufiger etwas verloren gewirkt. Der hat zwar gearbeitet und hat viel versucht, aber die Abstimmung hat dann bei ihm mit anderen Spielern, mit teilweise anderen Spielern zusammen ein bisschen gefehlt. Aber insgesamt hat man dann eben gemerkt, dass als Wirtz reinkam, hat das Spiel sich komplett verändert. Also Wirtz hat sich, finde ich, direkt wieder in diese Zwischenräume angeboten, die mir vorher ein bisschen gefehlt haben. Gerade die Wege in die Zwischenräume und die Passwege wurden auch wieder kürzer bei Leverkusen. Genau.
Lass uns, bevor wir da zu der Wirtz kamen, zur zweiten Halbzeit, besser in der zweiten Halbzeit dann rein, lass uns einmal noch kurz bei der ersten Halbzeit bleiben. Möchte da zwei Dinge ergänzen, beziehungsweise bei dir nochmal nachhaken, wie du das siehst. Ich fand aber, dass Dortmund sehr intensiv im Spiel war. Ich fand trotzdem, dass sie die erste Halbzeit relativ risikoarm gespielt haben. Also dann doch bei Kontern nicht so nachgerückt sind, dass sie auch im Zweifelsfall den Ball dann auch mal gerne lang über die Abwehr gespielt haben, versucht haben, auf den zweiten Ball zu gehen, um halt eben keine Ballverluste zu riskieren gegen Leverkusen. Hattest du auch das Gefühl, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen erstmal in dieses Spiel uns reingrooven?
Ja, sie sind vielleicht nicht das letzte Risiko gegangen, das stimmt. Und es kam auch mal dann der ein oder andere lange Ball. Aber insgesamt finde ich schon, dass man gemerkt hat, dass sie mitspielen wollten. Ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, dass sie sich bei ihrem Spielaufbau nicht ganz sicher waren, wie sie es eigentlich machen wollen. Also es gab eine Situation, wo Hummels nach außen guckt und fragend irgendwie zeigt, 3, 4, wie bauen wir denn jetzt eigentlich auf? Und sich da gar nicht so sicher war. Und auch dann Richtung Ende der ersten Halbzeit gab es nochmal eine Szene, wo Kobel, Schlotterbeck und ich glaube Riasson sich irgendwas bei einem Abstoß hin und her rufen und Riasson dann irgendwie auch abwinkt und weggeht. Also irgendwie waren sie sich, glaube ich, alle nicht so ganz einig, wie sie überhaupt aufbauen wollten, was es dann natürlich nicht einfacher macht, hinten rauszuspielen. Mhm. Aber insgesamt fand ich das von Dortmund ein wirklich solides Spiel.
Mhm. Ja. Und dann noch nachgehakt, weil du hast ja gerade schon so Hofmann, der da wenig Bindung hatte. Ich muss gestehen, ich habe die Aufstellung von Leverkusen vorne drin nicht so wirklich verstanden, ob da noch, was da der tiefere Sinn hinter war, wirklich komplett ohne Stürmer zu spielen. Klar, ein Grund wird sicherlich gewesen sein, Spieler zu schonen, dass ein Wirt zum Beispiel nicht von Anfang an spielt, dass ein Boniface mal eine Pause jetzt wieder bekommt, dass auch ein Schick nicht spielt. Aber trotzdem war das dann doch eine sehr interessante Variante mit Hofmann, Teller und Frimpong auf Außen, die beide ja eigentlich auch schon als Außenverteidiger häufig eingesetzt wurden von Alonso, also dann auch trotz ihrer Geschwindigkeit und ihrem Vorwärtstragen eine eher defensive Variante. Ich habe nicht so ganz verstanden, was das sollte, welchen Raum man damit attackieren sollte. Hast du da eine Idee oder war das wirklich einfach so ein Ding, ich schon mal und guck mal, was ich da vorne noch zusammenbekomme?
Also ich habe es auch nicht erkannt. Ich habe es jetzt auch tatsächlich einfach nur so interpretiert, dass die anderen Spieler geschont werden sollten. Das ist das Einzige, was ich mir da vorstellen kann. Und das, wie ich es vorhin schon gesagt habe, finde, das hat man auch definitiv gemerkt. Also da hat jemand gefehlt, der ein bisschen mehr Bindung von vorne zum Spiel hat.
Ich fand ja dann den Leverkusen im Ansatz nicht schlecht. Also sie haben ja auch wieder gut hinten aufgebaut, haben dann auch die Flügelräume gefunden. Aber immer wenn es in Richtung Strafraum ging, dann hast du wirklich, du hast gespürt, wie Frimpong und Teller so an der Brust von Hummels und Schlotterbeck einfach abprallen und da überhaupt nicht durchkommen. Es fehlte jegliche Form von Zweikampfhärte auch vorne drin. Und auch wenn dann zum Beispiel Stanisic rechts den Ball hatte und eigentlich in einer guten Flankenposition war, die auch gut rausgespielt war, musste er immer wieder abbrechen, weil eben keiner vorne drin war. Das war dann schon so ein bisschen verschenkte Lebensmühe, hatte man manchmal das Gefühl bei Leverkusen. Aber ja, ich habe es auch, glaube ich, auch eher gesehen. Patricia, du kannst dich da gerne einbringen, wenn du da noch eine Idee hast, was dahinter steckt. Aber ich glaube, das war wirklich eine Schonerei, die Xabi Alonso sich da mal erlaubt hat.
Nee, genau, da habe ich auch nichts zu ergänzen. Ich glaube, das ist wirklich der ganze Hintergrund und ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Nach dem Gewinn der Meisterschaft und mit Blick auf Europa, wo ja noch was möglich ist, von daher, ich glaube auch, dass das der Hauptgrund gewesen sein sollte.
Wobei ich schon finde, dass, also es war nicht nur das Spiel ganz vorne. Ich finde Leverkusen hat sich die meisten Spiele eigentlich eher, zumindest die Spiele, die ich von Leverkusen gesehen habe, dadurch ausgezeichnet. Sie nehmen die Dribblings, die sie nehmen müssen oder die sich sowieso anbieten, aber ansonsten spielen sie eigentlich immer, ich sag mal, einen recht einfachen Fußball mit kurzen Passwegen. Und dieses Spiel hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass schon die Passwege weiter waren. Also dass nicht so dieses Dreieck, das sie sonst wirklich eigentlich immer haben, dass ich immer kurz über ein paar Meter eine Anspielstation habe. Das hatten sie dieses Mal nicht. Also sie waren schon gezwungen, mal das ein oder andere Dribbling mehr zu nehmen, weil sie keine nahe Anspielstation hatten oder einen längeren Ball zu spielen. Und ich finde, das hat man gemerkt. Also man hat dann doch gemerkt, dass wenn jeder Spieler einfach diese 2, 3, 4 Schritte weniger macht, dann fehlen eben diese kurzen, dieses Tiki-Taka, was sie eben dann doch auch spielen mit den plötzlichen Tempoverschärfungen, wo sie dann mal irgendwie sich durchkombinieren. Und das haben sie dieses Mal einfach, dass die Passwege waren schon viel länger als sonst. Das, und auch die Wege in den Zwischenraum haben gefehlt. Und das, wenn wir dann zur zweiten Halbzeit kommen, hat man dann eben ganz krass gemerkt, als dann Wirtz drin war, der sich direkt nach seiner Einwechslung 2-3 Mal direkt irgendwo in den Zwischenraum angeboten hat und über 2-3-4 Meter anspielbar war, den Ball gut behauptet hat, guten ersten Kontakt und direkt wieder rausgespielt hat und sich in den nächsten Zwischenraum angeboten hat. Also das merkt man dann definitiv, dass da dann auch mit Wirtz einfach nochmal eine ganz andere Qualität reinkommt.
Er ist auch einfach der wahnsinnige Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft, was die Offensive angeht. Und du hast ja dann zwar immer noch keinen Stürmer drauf gehabt. Schick und Boniface kamen ja tatsächlich erst, nachdem sie, ich glaube tatsächlich beide erst, nachdem sie in Rückstand lagen. Aber du hast dann trotzdem mit Wirtz einen Spieler, der dadurch, dass er so viel Präsenz in offensiven Räumen hat, auch wieder Gegner auf sich zieht und dann wiederum die Räume schafft, die dann auch einen Frimpong nutzen kann oder dann auch ein Hofmann so ein Stück weit besser ins Spiel kommt. Also Wirtz ist da schon das Aushängeschild und das Ausnahmetalent dieser Mannschaft.
Definitiv. Also was ich mir vorstellen kann, was mit Frimpong und Teller vielleicht noch eine Idee gewesen sein könnte, mehr Schnittstellenpässe zu spielen, also das Tempo zu nutzen. Da muss man aber dann auch sagen, dass zum einen Dortmund mit, wie schon vorhin Schlotterbeck erwähnt, und auch Riasson schnelle Verteidiger hat. Das heißt, da hast du gar nicht so viel Tempovorteile, wie du es vielleicht sonst gewöhnt bist. Und auch die Schnittstellenpässe waren dann nicht präzise genug gespielt. Also es waren so 4, 5 Schnittstellenpässe, die, glaube ich, versucht wurden, wo dann mal versucht wurde, zwischen Innen- und Außenverteidiger durchzustecken auf Frimpong oder Teller. Die kamen aber, ich glaube, fast gar keiner kam da durch. Es gab dann eine gute Chance in der zweiten Halbzeit, wo Chaka so einen überragenden Diagonalball einmal komplett auf rechts rüber auf Hofmann spielt, der den Ball gut mitnimmt und dann querlegt vors Tor, aber Teller den Ball nicht unterbringt. Also insgesamt war es jetzt auch nicht so, dass Leverkusen da super viele Torchancen gehabt hätte. Und das Tor, das Dortmund dann macht, ist tatsächlich, finde ich, von Brandt und Sabitzer schön vorbereitet. Also Brandt, der sich den Ball da vor der Torauslinie noch holt und per Hacke im Spiel behält. Sabitzer, der, ich glaube, den Ball nur annimmt, einmal kurz guckt und eine wirklich schöne Flanke schlägt. Und Füllkrug hat dann einfach bei solchen Bällen die Überzeugung, dass er den mit so einem auf Hüfthöhe, halb hoch, mit einer Wucht da reinknallt. Die Überzeugung hat da nicht jeder Mittelstürmer, muss man sagen. Da ist, glaube ich, hat Niklas Füllkrug, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, um den da so reinzuhauen. Und was mir ansonsten danach noch aufgefallen ist, also das Spiel war zum Teil gegen Ende der ersten Halbzeit und auch gegen Ende der zweiten Halbzeit dann, wurde es dann wirklich ruppig zum Teil auch geführt. Also von Dortmunder Seite noch ein bisschen mehr als von Leverkusener Seite, aber es gab auch Ende der ersten Halbzeit eine Situation, wo Xhaka außerhalb des 16ers auf Außen mit gespreizten Beinen quasi, beide Beine voraus, reinrutscht, was dann auch nicht gepfiffen wurde. Und das frage ich mich sowieso häufiger, diese Diskussion, wenn ein Spieler über den Grätschenden drüber springt, um sich vielleicht nicht irgendwie die nächste Knöchelverletzung oder sonst was abzuholen, sondern noch wegspringt und dementsprechend im letzten Moment nicht getroffen wird, dass es dann immer heißt, es sei kein Foul. Das ist mir ein absolutes Rätsel, wenn ich runtergehe. Also ich bin gelernte Innenverteidigerin, habe selbst oft genug gegrätscht in meinem Leben, aber wenn ich runtergehe und mit beiden Beinen voraus in den Mann reinrutsche, muss mir bewusst sein, wenn ich den Ball nicht treffe, dass es ein Foul ist, weil ich finde, man kann nicht erwarten, dass ein Spieler stehen bleibt und sich die Knöchel wegrätschen lässt, damit er einen Freistoß kriegt.
Die Szene gab es ja ironischerweise in der zweiten Halbzeit nochmal genauso, nur auf anderer Seite, wo dann Frimpong gefoult wird, aber dann auch so hoch springt und dann auch dadurch, dass er vorher schon ein paar Mal das Foul schinden wollte, wahrscheinlich den Freistoß nicht kriegt. Und dann eskaliert ja auch die Situation völlig. Boniface sieht erstmal rot, wird dann vom VAR aber wieder einkassiert. Ich fand, insgesamt hatte Sievert eine seltsame Linie, hat auch so ein paar so Entscheidungen am Rande getroffen. Es gab in der ersten Halbzeit auch eine Szene, wo Can in den Hacken von Frimpong läuft am Strafraum und dann der VAR relativ lange checkt, ob das im Strafraum war. Und ich fand auch, dass es eigentlich im Strafraum war, aber der VAR kam dann zu einem anderen Entschluss. Aber dann gab es danach auch so ein paar Kleinigkeiten bei Frimpong, wo du sagst, entweder gibst du ihm gelb oder du pfeifst das Foul. Und dann eben, wie du es schon gesagt hast, diese Grätschen dann auch, wo die dann am Ende auch dafür gesorgt haben, dass das Spiel so ein bisschen eskaliert sind, weil man das eben nicht ordnungsgemäß beanstandet hat als Schiedsrichter.
Genau, also die Szene, die dann ganz am Ende, die du angesprochen hast von Frimpong, das war, glaube ich, Schlotterbeck, der da von hinten in die Beine reinrutscht, aber auch Frimpong dann am Ende nicht trifft, weil er hochspringt. Auch das ist für mich so eine Situation, er trifft nicht den Ball, dementsprechend ist es auch für mich ein ganz klares Foul, dass er auch nicht gepfiffen hat, wenn ich es richtig, das hat er auch weiter.
Nee, das hat er nicht, deswegen ist die Situation, deswegen ist die Situation eskaliert.
Genau, dann ist
ja.
Es, genau. Und bei der Chan-Aktion, ich weiß gar nicht, was die Begründung ist. Also der hat's ja im Spiel, Realentscheidung, er hat's ja nicht gepfiffen. Wenn es dann im Strafraum wäre, hätte der VAR eingegriffen. Aber da es außerhalb des Strafraums war, da hat sich an der Entscheidung weiterlaufen lassen, nichts geändert. Das heißt, selbst wenn der VAR sagt, es ist ein Foul, aber es ist außerhalb des 16ers, greift er nicht ein.
Das ist
korrekt. Es ist für mich auch ganz klar auf der Linie. Ich weiß auch nicht, was, also mich würde die Begründung tatsächlich mal interessieren. Ich weiß nicht, die einzige Begründung, die ich mir vorstellen kann, ist, dass Chan den Fuß schon in der Luft berührt, weil in dem Moment, wo der Fuß auf dem Boden steht und Chan auf der Hacke steht, das ist definitiv auf der Linie. Das sieht man, glaube ich, auf jeden Bildern. Das heißt, die einzige Begründung kann sein, dass Chan den Fuß schon in der Luft getroffen hat, bevor die Linie überschritten wurde. Aber ich habe die Begründung nicht gehört. Also.
Genau, die Erklärung ist von Siebert, genau wie du es gesagt hast, der Kontakt an der Achillessehne, die er ihn zum Fallen bringt, ist laut Ansicht der VAR-Bilder außerhalb. Ist, ja, sagen wir so, wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, wo es um den Abstieg ginge, oder wenn jetzt Leverkusen Serie dadurch weg gewesen wäre, würden wir jetzt noch viel stärker darüber diskutieren. So kann ich, glaube ich, an dieser Stelle den Deckel drauf machen. Das waren eher unglückliche Auftritte des Schiedsrichters, das kann man, glaube ich, zusammenfassen. Ich finde auch immer, das kennst du daran, wenn das Spiel eskaliert auf dem Feld. Also wenn er wirklich irgendwann die Dynamik auf dem Feld nicht mehr einfangen kann und da auch mit Schuld ist, dass die Dynamik entsteht. Aber wir haben ja noch den große Pointe des Spiels gar nicht gehabt, nämlich dieses 1-0. Füllkrug macht das Tor. So ein bisschen aus dem Nichts, hast du ja schon gesagt, so ein bisschen auch mit der vielleicht einen breiten Brust, die er jetzt hat nach diesen Toren, die er auch gegen Atletico geschossen hat, knallt er das Ding rein. Und dann in dieser Schlussphase Ecke, Kopfball, Stanisic, das Ding ist im Tor. Patricia, versuch dich nochmal da reinzuholen. Wie schafft es Leverkusen immer wieder, diesen nahestehenden Tod der Serie von der Schippe zu springen, wirklich in allerletzter Sekunde? Hat der Wahnsinn Methode oder wie kann man sich das erklären?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch und ich habe keine Antwort. Ich wüsste es auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie ihre Seele verkauft haben dafür oder ob es eine gute Erklärung dafür gibt. Zum Beispiel, dass sie einfach enorm selbstbewusst sind und irgendwie nie dran zweifeln, dass sie eben noch diesen Anschluss machen oder beziehungsweise diesen Ausgleich machen oder sogar auch irgendwie das Spiel noch drehen. Da ist so ein Selbstverständnis bei denen auf dem Platz dabei. Das merkt man auch. Also man hat nie das Gefühl, dass sie irgendwie verunsichert sind oder irgendwie aus der Ruhe gebracht werden. Und die nehmen das Spiel halt wirklich bis zur letzten Minute an. Also ich glaube, da ist auch keiner mit dem Kopf vorher raus aus der Partie oder ja, ist gleich vorbei, egal, noch ein Angriff. Ich glaube, die gehen wirklich bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde mit 100% rein und nutzen jede Chance, die sie haben und erkämpfen sich wirklich, also es ist mittlerweile wirklich absurd, wie oft die in der Nachspielzeit die Niederlage abgewendet haben. Das ist schon krass. Ich frage mich aber auch ehrlich gesagt, wie sie es machen und wüsste es gern, weil das schon, also mittlerweile ist es schon enorm krass. Anfangs war es noch lustig, jetzt sagt man es eigentlich immer so, ach, egal, die machen das eh noch irgendwie so auf Witz, aber dann passiert's halt wirklich. Du kannst, glaube ich, sicher drauf wetten mittlerweile und damit irgendwie Geld verdienen oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist einfach wahnsinnig stark, was die diese Saison abreißen und ich glaube, es hängt auch sehr, sehr viel mit dem Selbstverständnis zusammen, was sie da mittlerweile haben.
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem am Ende. Es ist zum einen natürlich dieses Selbstverständnis, das sie auf dem Platz haben. Es ist natürlich auch so, je häufiger dir das gelingt, umso mehr glaubst du in den nächsten Spielen auch noch dran, dass es funktioniert. Also wenn du das jetzt schon 2, 3, 4 Mal gemacht hast, dann gehst du nicht in der 96. Minute zu der Ecke, liegst 1-0 hinten und hast eigentlich schon das Spiel für dich abgehakt, sondern du weißt, hey, es hat 4-mal geklappt, wieso soll es nicht jetzt nochmal klappen? Dazu kommt natürlich, dass die immer so viel Ballbesitz haben und so ein sicheres Ballspiel, Passspiel, dass der Gegner dir schon 95 Minuten hinterhergelaufen ist. Das heißt, der Gegner ist irgendwann müde. Also ich meine, die Bayern haben das ja die letzten Jahre auch ab und zu mal gemacht. Nur da hat immer jeder gesagt, das ist der Bayern-Dusel oder das sind die Dusel-Bayern. Jetzt bei Leverkusen sagt jeder, oh, das ist ja cool, dass sie das hinkriegen. Das ist natürlich die Qualität, die du mitbringst, die sie, glaube ich, unbestritten haben. Die Tatsache, dass du den Gegner einfach irgendwann müde gespielt hast und das Selbstverständnis und die Selbstsicherheit, die du auf den Platz bringst. Und diese pure Siegesmentalität. Also da hat keiner Bock zu verlieren. Und dann kriegst du in der 97., was glaube ich, in der 96. den Freistoß, den Grimaldo wirklich sehr schön schießt. Also den hat Kobel noch echt schon echt gut gehalten. Dann kriegst du die erste Ecke, die dann irgendwie noch verteidigt wird, wobei ich ehrlicherweise nach Fernsehbildern nicht sicher bin, ob das überhaupt noch eine zweite Ecke war, ob Reus da überhaupt dran war, aber das fairerweise siehst du das auf dem Platz nicht. Und wenn Reus da so hingeht, finde ich es fair, ist das die sinnigste Entscheidung, in dem Moment nochmal auf Eckball zu entscheiden. Und dann trittst du den zweiten Eckball, du hast in dem Moment nochmal dieses, wir setzen uns hier nochmal fest, wir haben gerade zwei gute Aktionen gehabt, direkt vorm Tor. Und dann tritt Wirtz diesen Eckball auf den ersten Pfosten und der Kopfball von Stanisic ins lange Eck war auch wirklich gut gemacht. Also da hast du dann nochmal eine Qualität, die du da mitbringen kannst mit dem Kopfballspiel vorm Tor. Und es wären ja noch andere da gewesen. Also du hast ja dann in dem Moment, da war es natürlich dann auch wichtig, dass du die beiden Stürmer mit Schick und Boniface noch eingewechselt hast, weil du damit einfach viel mehr Möglichkeiten vorne drin hast und die Dortmunder Verteidigung vielmehr dazu zwingst, sich ein bisschen aufzuteilen und sich nicht nur auf einen Kopfballstarken zu fokussieren.
Was ja, haben wir ja schon analysiert, das hat ja in der ersten Halbzeit total gefehlt, eben diese Vielseitigkeit und dass auch Verteidiger mal gebunden werden. Man kann vielleicht noch so ein bisschen anmerken, dass in den vergangenen Wochen war es dann häufig so, dass Leverkusen zum Schluss ganz viele Chancen hatte und dann irgendwann dieses Tor gefallen ist. Das war diesmal nicht so, sondern du hast ja gerade schon gesagt, da gab es den Freistoß von Grimaldo und dann die Ecke, aber ansonsten relativ wenig. Andererseits war das Tor von Dortmund auch der einzige Schuss nach der 60. Minute vom BVB und dementsprechend kann man schon sagen, das 1:1 ist leistungsgerecht am Ende. Und sorgt auch dafür, dass beide Teams mit einem guten Gefühl, mit einem halbwegs guten Gefühl aus dem Spiel gehen. Auch wenn Dortmund 2 Punkte auf Leipzig verloren hat. Also sie müssen jetzt schon selbst in der Champions League so ein bisschen dafür sorgen, dass dieser 5. Platz auch genügt, weil aus selbst den zu bekommen wird schwierig, weil sie auch in der Liga ein anspruchsvolles Programm haben. Jetzt geht's gegen Leipzig auswärts, dann PSG zu Hause, Augsburg zu Hause und PSG auswärts. Leverkusen hat auch noch 2 englische Wochen vor sich. Und zwar erstmal geht's gegen VfB Stuttgart zu Hause, dann Roma zunächst auswärts, dann die Eintracht Frankfurt auswärts und dann die Roma zu Hause und der Versuch, noch mehr als nur einen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Wir haben noch ein allerletztes Spiel. Und da muss ich gestehen, da müsst ihr mir beide jetzt komplett aus der Patsche helfen, weil ich da schon in den Vorbereitungen für diese Sendung gesteckt bin. Ich habe nur mitbekommen, wie die beiden Tore gefallen sind, die es in diesem Spiel gab, zwischen dem SC Freiburg und Mainz 05. Zunächst bringt Gregoritsch die Freiburger relativ früh im Spiel, bereits in der 6. Minute, in Führung. Er köpft eine Flanke von Doan ein. Und dann gibt's so ein bisschen Mainzer Powerplay in der folgenden Zeit. Burkhardt schafft es dann kurz vor der Pause, das 1:1 zu erzielen. Nach einer Spielverlagerung nach rechts und einer Flanke von Cassie. Und das war dann auch das Endergebnis. 1:1 ist das, um die Frage mal offen in die Runde zu stellen, wer von euch sie beantworten möchte, ein leistungsgerechtes Ergebnis. Wie seht ihr, da habt ihr das Spiel gesehen?
Also ich muss sagen, das 1:0 für Freiburg ist ja sehr, sehr früh gefallen. Und war auch eine sehr schöne Flanke von Doan, der viel zu viel Platz kriegt im Halbfeld. Also da muss irgendjemand schneller ranrücken. Die Flanke kommt dann aber genau zwischen Verteidiger und Torwart runter, sodass es echt undankbar ist zu verteidigen. Und Gregoritsch macht dann da einen guten Laufweg und köpft das Ding ein. In der 14. Minute sah das ähnlich aus von der anderen Seite. Also da ist Mainz sehr glücklich, dass sie nicht 2:0 hinten liegen. Das kommt dann noch dazu. Aber insgesamt muss ich sagen, hätte Mainz mehr verdient gehabt, weil sie deutlich mehr fürs Spiel gemacht haben, weil sie deutlich besseren Fußball gespielt haben über die 90 Minuten gesehen und sich auch von dem 1-0 eigentlich gar nicht aus der Ruhe haben bringen lassen. Ja, Freiburg hatte noch 1-2 Chancen, gerade in der 30. kam dann, das ist das, wo sie echt froh sein können, dass sie nicht 2-0 hinten lagen, kam dann noch die Chance von Gregoritsch, wo Zentner wirklich überragend rauskommt, den Winkel verkürzt und das Ding noch hält. Da hätte Gregoritsch dann schon das 2-0 machen können. Aber ansonsten hat Mainz deutlich mehr fürs Spiel getan, hat gerade mit Burkhardt und Gruder nach vorne extrem gut Fußball gespielt. Was mir bei Burkhardt extrem gut gefällt, ist das abwechslungsreiche Spiel, wenn er mit dem Rücken zum Tor angespielt wird. Also entweder er lässt den Ball wirklich gut klatschen oder also sowohl mit dem Fuß als auch mit der Brust, mit dem Kopf. Er legt die Bälle extrem gut ab für die zweiten Bälle. Was er aber auch extrem gut macht, ist ein guter erster Kontakt, um sich schnell aufzudrehen und direkt mit Blick nach vorne weiterspielen zu können. Da hat Burkhardt wirklich eine super Qualität, um ihn mit dem Rücken zum gegnerischen Tor anspielen zu können. Und deswegen, ja, für Freiburg hat natürlich auch drunter gelitten, dass Lienhardt und Ginter in der Innenverteidigung ausgefallen sind. Das macht es natürlich dann nicht einfacher, wenn beide Innenverteidiger ausfallen. Aber von Freiburg kam da wirklich insgesamt über die 90 Minuten deutlich zu wenig.
Ja. Freiburg auch ein Team, das jetzt wieder in dieses Spiel reingeht. Natürlich auch klar mit der frühen Führung, aber auch 40% Ballbesitz gegen Mainz und einen Abstiegskandidaten, was ja auch so ein bisschen selbstgewähltes Schicksal ist. Man hat halt wirklich das Gefühl, dass Streich diese Ausfall in der Innenverteidigung sehr ernst nimmt und dann auch seine Dreierkette da sehr, sehr tief teilweise verteidigen lässt, auch guckt, da auch eine eher defensive Aufstellung wählt, um halt eben, glaube ich, diese doch nicht immer eingespielt und auch aktuell zu Fehlern neigende Abwehr zu stabilisieren. Also irgendwie versuchen, mit einer gewissen Stabilität reinzubringen, was dann nicht so schön anzusehen ist vielleicht, aber dann eben für diese Erfolgserlebnisse sorgen soll.
Ja, wobei ich finde, dass das auch nicht unbedingt gut funktioniert hat. Also ich finde, dass Mainz trotzdem genug Torchancen eigentlich hatte und auch gut und gerne hier das Ding 2-1 gewinnen kann. Ich tue mich echt schwer, bei Freiburg jemanden zu suchen, der ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Dohan war ordentlich gerade in der Offensive. Aber ansonsten fand ich es bei Freiburg kein wirklich gutes Spiel. Die einzigen Chancen, die sie hatten, war, wenn Mainz nicht schnell genug rausgerückt ist. Das war dann teilweise, wenn sie so 25, 20 Metern vor Mainzer Tor waren, haben sich die Mainzer gerade dann so gegen Ende der zweiten Halbzeit ein bisschen zu tief fallen lassen und sind dann nicht mehr konsequent genug, wenn Freiburg mal bis dahin vorgerückt ist, nicht mehr konsequent genug draufgeschoben, sodass dann immer der Ballführende genug Chancen hatte oder genug Zeit hatte, sich zu überlegen, ob er jetzt schießt, einen flachen Pass irgendwo reinspielt oder eine Flanke aus dem Halbfeld bringt. Das hat bei Mainz dann noch ein bisschen gefehlt, aber ansonsten muss ich sagen, hat bei Mainz nichts darauf hingedeutet, dass es ein Abstiegskandidat ist, der da auf dem Platz steht. Also die haben mit einer Selbstsicherheit auch gespielt. Das war schon für die Situation, aus der sie kommen. Die aktuelle Situation ist natürlich wieder eher positiv für sie nach den letzten paar Spielen, aber aus der Situation, aus der sie kommen, war ich da schon echt beeindruckt, wie Bo Henriksen es geschafft hat, da so eine, ja, kann man wieder den Satz von Jürgen Klopp bringen mit, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und ich habe das Gefühl, dass genau das bei den Mainzern gerade komplett in den Köpfen ist.
Das ist übrigens irgendwie das Gegenteil von Köln, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, es gab ja bei Köln sogar das Postmatch-Interview. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber war es vielleicht sogar Marc Uth, der dann meinte, sie haben halt wirklich Angst aktuell, also Angst vorm Verlieren. Und das merkt man. Ich finde, das merkt man total. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du dir Mainz anguckst, wie die auftreten, und wenn du dir Köln anguckst. Und was für ein Unterschied auch nicht nur diese Angst machen kann, aber eben, ja, dass die schon Einfluss hat auf, wie du auftrittst und wie du eben so ein Spiel bestreitest.
Du hast ja auch schon ein paar Spieler hervorgehoben, die das verkörpern so ein bisschen. Burkhardt aktuell sehr stark in Form, der da wirklich alles klatschen lässt, eine gute Innenverteidigung. Amiri ist natürlich ein Name, den man da automatisch hervorhebt, der der Mannschaft nochmal, glaube ich, so eine Struktur gibt. Ich fand in der ersten Halbzeit, dass sie da auch häufig diese Amiri spielt dann zu Kassi, was ja auch dann nachher zum Tor geführt hat, dass sie diesen Passweg und diese auch teilweise Verlagerungen sehr häufig gespielt haben und dass das auch für einen Abstiegskandidaten technisch sehr hochwertig funktioniert hat und dass das, ja, wie gesagt, das hat funktioniert. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn wir halt darüber reden, wie es halt Bochum oder Wolfsburg oder Köln zum Beispiel gespielt haben in diesem Wochenende.
Definitiv. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, Nadim Amiri hat ja mit dem Abstiegskandidat Mainz 05 wenig zu tun. Irgendwie seit der da ist, läuft es ja ein bisschen anders. Er kommt auch von Leverkusen. Also der hat diese Gewinnermentalität und diese Selbstverständlichkeit vielleicht ein bisschen mitgebracht. Deswegen kann man es vielleicht auch nicht nur am Trainer festmachen. Auch dass Johnny Burkhardt jetzt wieder da ist. Den Luxus, nenne ich es jetzt mal, hatten natürlich die vorhergehenden Trainer nicht. Dementsprechend ist es jetzt nicht nur ein Vergleich Trainer 1 gegen Trainer 2, weil sich auch der Kader ein bisschen verändert hat wieder. Man muss aber auch sagen, klar, die Offensiven stechen da jetzt so ein bisschen raus, aber auch die Verteidiger, also die ganze Dreierreihe, Chor defensiv gut, hat dann vielleicht so ein bisschen seine Probleme, ist aber fairerweise auch kein gelernter Verteidiger, sondern kommt von der 6 und dafür, finde ich, macht das sehr ordentlich hinten drin. Aber die beiden anderen Verteidiger, gerade Vandenberg hat ein wirklich guten Spielaufbau. Das gefällt mir extrem gut, wie der den Ball von hinten rausspielt und auch eine Ruhe am Ball hat. Also auch wenn er angelaufen wird, nicht einfach wie viele andere Mannschaften, die unten drin steht, den Ball einfach nach vorne schlägt und mal gucken, was passiert. Also klar, Mainz geht auch viel auf zweite Bälle, aber das sind, wenn es lange Bälle sind, bei Mainz auch eher sinnvollere lange Bälle. Also die kommen wirklich gezielt und es ist nicht einfach nur wir schlagen den Ball mal hinten raus und gucken, was passiert. Und auch Vandenberg spielt auch häufig Flachpässe hinten raus, gerade über Amiri oder auf die Außen, mit Kassi auch direkt. Also ich fand, das Spiel von Mainz kann man schon echt gut angucken zurzeit.
Trotzdem muss ich noch einmal so in die Wunde reinpicken. Ich muss jetzt nochmal nicht bei allen Hörerinnen und Hörern entschuldigen. Ich habe von der zweiten Halbzeit wirklich dann gar nichts mehr verfolgen können. Aber wenn ich in die Statistiken reingucke, jetzt Expected Goals, auch Torschüsse und sowas, dann fällt mir doch deutlich auf, bis zur Halbzeitpause gibt es da ein klares Übergewicht für Mainz. Und das verwässert sich dann aber. Und am Ende der zweiten Halbzeit sehe ich dann eigentlich auf keiner Seite mehr große Ausschläge, was Torchancen angeht und was Möglichkeiten angeht. Ja, warum hat Mainz es nicht geschafft, eben diesen Flow, den sie dann auch in der ersten Halbzeit merklich hatten, über das ganze Spiel durchzuretten? Wie haben sie es nicht geschafft, dieses Spiel noch zu drehen auf ihre eigene Seite?
Ich weiß nicht, ob sie irgendwann dann sogar mit dem 1-1 ganz zufrieden waren, weil sie sich dann vielleicht irgendwann auch dachten, bevor wir jetzt hier doch nochmal in Konter laufen, weil da hat man dann doch ab und zu die Ansätze bei Freiburg natürlich auch gesehen, dass die auch kicken können. Und je länger es 1-1 steht, umso weniger willst du dann nochmal in Konter laufen und nochmal in einem Rückstand hinterherlaufen. Deswegen glaube ich, haben sich irgendwann beide Mannschaften so ein bisschen drauf verständigt. Wir nehmen hier beide einen Punkt mit und das ist in Ordnung. Und ja, es ist dann irgendwann nicht mehr ganz so zwingend gewesen. Auch zum Beispiel ein Brian Gruder, der in der ersten Halbzeit wirklich auch viel nach vorne initiiert hat, ist dann auch ausgewechselt worden, weil er ein bisschen untergegangen ist. Also wenn dann halt so 1-2 Spieler ein bisschen nachlassen, dann merkt man das natürlich sofort definitiv. Und die zweite Halbzeit war nicht mehr so spektakulär und nicht mehr ganz so gut wie die erste. Nichtsdestotrotz fand ich das Mainzer Spiel gut und auch in der zweiten Halbzeit hat es Freiburg auch besser gemacht. Also sie kamen dann da auch ein bisschen mehr wieder, haben wieder ein bisschen mehr Ordnung gefunden. Ich will das Freiburger Spiel auch gar nicht so schlecht reden, darum ist es ein bisschen mehr auch die Überraschung, dass Mainz so ein gutes Spiel gemacht hat, weil man von Mainz weniger erwartet hat, vielleicht aufgrund der Tabellensituation, aber am Ende haben die Mainzer das doch mehr fürs Spiel gemacht und sind auch offensiver angelaufen und mehr mit Ballbesitz gespielt.
Man muss auch sagen, Freiburg kommt jetzt nicht aus der stärksten Phase, das hat man auch gemerkt. Ja. Es ist eine fiese Statistik, aber es ist trotzdem eine interessante Statistik. Das ist jetzt ein Spiel, das siebte Spiel in der Rückrunde gewesen, in dem sie weniger als 10 Torschüsse hatten. Und weniger als 10 Torschüsse ist sehr, sehr wenig. Da haben sie jetzt mehr Spiele als in der Rückrunde gehabt mit unter 10 Torschüssen. Das zeigt schon deutlich, dass da Sand im Getriebe ist. Und dementsprechend nehmen sie, glaube ich, auch diesen Punkt mit, weil sie damit auch noch einen Punkt jetzt auf Augsburg wieder gut machen, das an den eigenen Händen behalten, nächstes Jahr Julian Schuster als Antrittsgeschenk Europa zu geben.
Die kommenden Gegner sind zu Freiburg vielleicht ganz kurz auch noch erwähnen muss, ist, dass Vincenzo Grifo als eigentlicher Spielmacher überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist. Und ich das merke, also bei Mannschaften, die nicht ganz oben stehen, macht natürlich ein, zwei Spieler immer schon einen Riesenunterschied. Und Grifo war gar nicht im Spiel, ist dann auch ausgewechselt worden. Und das hat man, glaube ich, bei Freiburg dann doch auch deutlich gemerkt.
Es sind viele Spieler, die aktuell so neben sich stehen, hat man das Gefühl. Duan habe ich auch noch in der ersten Halbzeit, bei dem, was ich gesehen habe, der hat noch ein bisschen Esprit reingefeuert. Mhm. Aber ansonsten schwierige Lage. Ja. In den kommenden Spielen geht es zu Hause gegen Wolfsburg, dann auswärts nach Köln, zu Hause gegen Heidenheim, auswärts gegen Union Berlin. Das sind alles durchaus machbare Gegner. Also der Traum von Europa, der kann noch weiterleben in Freiburg. Mainz hat jetzt, das haben wir schon gesagt, das sauwichtige Spiel gegen Köln vor der Brust, wo man sich wirklich schon einer Sorge entledigen kann, nämlich der Sorge des direkten Abstiegsplatzes. Das trifft, spielt man zu Hause. Dann fährt man nach Heidenheim, dann zu Hause gegen den BVB. Da hat man ja auch noch schöne Erinnerungen dran an diesen Gegner. Und auswärts gegen Wolfsburg am letzten Spieltag. Da kann man dann den Klassenerhalt klar machen. Die Ausgangslage ist gut. Habt ihr ja schon auch vorhin angedeutet, dass ihr beide eher seht, Mainz, das ist eine Mannschaft, die mit diesem Flow weiter schwimmen kann, die das schaffen kann. Oder, Patricia?
Ja. Ja, nee, genau. Ich finde, das Spiel hat es jetzt ganz gut gezeigt. Miriam hat es ja auch gut erklärt. Mainz ist einfach, ja, Mainz spielt nicht im Stile eines Absteigers und eigentlich auch nicht einer Mannschaft, die dort unten drin hängt. Und ich glaube, das wird der große Vorteil sein. Und Mainz hat, wie gesagt, auch nicht diese Angst, die vielleicht andere Kandidaten dort unten haben. Und das kann im Endeffekt ja auch den Ausschlag geben. Also ich würde mich da im Abstiegskampf schon immer auf jede Nuance stürzen, die ich habe. Und wenn du so einen Vorteil hast, dass du da irgendwie mit Selbstbewusstsein, mit einer Formstärke kommst, dann kann dir das schon helfen. Deswegen glaube ich nicht, dass Mainz da jetzt noch gefährlich abrutschen wird.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Und ich glaube auch, dass die Zweitligisten, die auf dem Relegationsplatz landen, könnten am ehesten vielleicht darauf hoffen, dass Union oder Bochum oder so reinrutschen, weil es, glaube ich, einfacher ist, gegen einen Gegner zu spielen, der lange Zeit in der Saison dachte, er hat damit nichts zu tun und kommt dann doch noch in die Relegation. Ich glaube nicht, dass ein Zweitligist jetzt auf Köln oder Mainz hofft, weil für Köln wäre es auch nochmal ein positiver letzter Trend, wenn sie jetzt noch die Relegation schaffen würden. Dann würden sie noch mit einem letzten positiven Momentum in die Relegation gehen. Und ich glaube, für Bochum und auch für Union oder wen auch immer es dann trifft, glaube ich, wäre es am ehesten doch noch eine Überraschung, da jetzt noch reinzurutschen. Und die würden mit einer eher negativen Ausgangssituation da in die Relegation dann gehen.
In nicht einmal 4 Wochen sind wir schlauer, dann ist die Bundesliga-Saison auch wieder zu Ende. Ich bin sehr gespannt, ob eure Prognosen eintreffen. Ach, der Rasenfunk ist immer eine anstrengende Arbeit, auch für euch. Ihr seid jetzt auch wieder bis nach Mitternacht hier mit mir, sitzt ihr und analysiert den Spieltag. Da gehört euch erstmal ein herzlicher Dank dafür. Wir sind jetzt auch fast am Ende angelangt. Die Spiele haben wir alle abgehakt. Ich will trotzdem noch einmal von euch kurz die Kategorien hören. Also wer ist denn für euch der MVP dieses Spieltags gewesen? Ich fange mal bei dir an, Miriam. Was sagst du, wer war dein MVP?
Ich habe mir 2 aufgeschrieben. Ich würde sie einfach beide, glaube ich, mal kurz nennen und mich dann einfach für einen entscheiden. Der erste ist Johnny Burkhardt, weil ich finde, dass man merkt, dass der dem Mainzer Spiel extrem gut tut und brutal wichtig ist da vorne drin als Anspielstation, als Vollstrecker. Das ist schon wirklich gut, was der da direkt nach seiner Verletzung die letzten Spiele schon wieder abgerissen hat und auch heute wieder geliefert hat. Und der zweite ist Flo Wirtz, weil der einfach direkt nach Einwechslung sofort das Spiel verändert und sofort da ist. Aber ich glaube auch aufgrund persönlicher ehemaliger Fanliebe oder immer noch Affinität zu Mainz 05 nehme ich einfach Johnny Burkhardt.
Patricia, was ist deine Wahl? Worauf fällt deine Wahl, bevor wir das zur Debatte stellen?
Ja, das sind auf jeden Fall 2 sehr gute Wahlen. Ich habe noch einen anderen Spieler und zwar Goretzka bei den Bayern, weil er an jedem Tor der Bayern beteiligt war, das aus dem Spiel heraus entstand, also ausgenommen der direkte Freistoß. Er hat das Tor gemacht zum 1-0. Er hat einen Steckpass auf den Vorlagengeber gemacht beim 3-0. Beim 4-0 den Ballgewinn und beim 5-0 die Vorlage per Flanke auf Müller. Also hatte einen großen Impact aufs Offensivspiel. Und ich finde, das harmoniert in letzter Zeit generell ganz gut für ihn. Und auch jetzt mit Pavlovic hat es gut harmoniert. Also Goretzka kann sich da echt auf seine offensiven Stärken konzentrieren, während Pavlovic so ein bisschen den defensiveren Part übernimmt. Und alles in allem, ist das ja eine Entwicklung, die sich schon über die vergangenen Spiele ein bisschen gezeigt hat. Aber ich fand jetzt gerade gegen Union hat Goretzka ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht.
Ich habe tatsächlich auch Goretzka bei mir auf der Liste stehen, weil er eben deutlich eine Formsteigerung gezeigt hat und jetzt auch in diesem Spiel mal wieder so eine offensive Gefahr hat, aber auch im Spielaufbaumomenten sehr, sehr gut dabei war. Also ich finde, er hat sich nochmal in allen Aspekten deutlich verbessert im Vergleich zu der Zeit, bevor Nagelsmann ihn nicht nominiert hat. Man merkt da schon deutlich, dass der die Europameisterschaft im eigenen Land unbedingt spielen möchte. Den habe ich auf der Liste. Bei Burkhardt kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich ja das Spiel nicht so verfolgt habe. Ist auch natürlich ein interessanter Pick. Flo Wirtz ist auch ein sehr interessanter Pick, wobei ich jetzt, der ist eigentlich immer MVP, der ist der MVP der gesamten Saison, den kannst du eigentlich immer nennen und der hat jetzt in diesem Spiel auch gar nicht so diese krassen Aktionen gemacht oder das Spiel im Alleingang gedreht, so von daher habe ich dann noch einen auf der Liste, vielleicht auch eher was für die Kategorie Unsung Hero, aber ich fand, Chaibi hat ein sehr starkes Spiel gemacht bei der Eintracht, auch bei der gerade in der Arbeit gegen den Ball, sehr viel gegen Jakic gearbeitet, sehr viel auch in Manndeckung genommen. Und dann im Spiel nach vorne sehr viel Tempo reingebracht, auch in der zweiten Halbzeit das wichtige 1-1 erzielt. Den habe ich auch noch auf der Liste bei mir. Da habe ich jetzt schon so ein bisschen Richtung Unsung Hero vielleicht gedacht mit Chaibi. Wen habt ihr denn da? Ich fange jetzt mal an mit Patricia diesmal.
Ich habe es schon angedeutet, im Segment zu Heidenheim war es für mich Maloney tatsächlich, weil der enorm wichtig war einfach für Heidenheim. Das ist auch so ein bisschen so ein Tragic Hero vielleicht, weil er dann ja natürlich wahrscheinlich auch länger ausfallen wird und verletzt auf jeden Fall raus musste. Das Spiel ist dann auch gekippt, muss man sagen. Zumindest war da nicht mehr so viel Zugriff im Mittelfeld dann da und er hat das Mittelfeld stabilisiert, hat Olmo in Manndeckung genommen und maßgeblich dafür gesorgt, dass der in der ersten Halbzeit wirklich gar keinen Anteil im Spiel hatte. Von daher ist er für mich so ein bisschen der Unsung Hero, auch wenn es letztendlich nicht für einen Punkterfolg gereicht hat.
Miriam, deine Wahl?
Ich habe mir Robin Hack aufgeschrieben, weil der mit einem Dreierpack und auch sonst einem sehr, sehr starken Spiel eigentlich sogar Potenzial für den MVP meiner Meinung nach gehabt hätte. Aber dadurch, dass es halt leider trotzdem eine Niederlage gegeben hat, ist er dann bei mir in der Kategorie Unsung Hero gelandet. Mhm. Weil ich finde, dass er wirklich auch abseits der drei Tore ein wirklich gutes Spiel gemacht hat.
Ja, wobei man bei drei Toren, finde ich, schon über MVP debattieren kann. Also bei einem Spieler, der natürlich so den Hattrick erzielt hat, kann man darüber debattieren, aber es ist auch natürlich ein Spieler, der herausgestochen ist an diesem Spieltag. Finde ich auch. Ich habe bei Unsung Hero noch an den Spieler von Werder Bremen gedacht, weil die ja so eine starke Leistung hatten. Und Romano Schmid ist jetzt, glaube ich, nicht der, den man als allererstes mit diesem 2-1 in Verbindung bringt, auch weil natürlich Duxch mit seinen zwei Toren da heraussticht. Aber ich finde, Schmid hat defensiv sehr, sehr viel Arbeit geleistet, hat auch offensiv immer wieder Tiefenläufe gezeigt, immer wieder auch den Ball gehalten. Und dieser Assist zum 2-0, der war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Den Laufweg, den er macht, den Pass, den er da spielt, wirklich in Perfektion auf Duxch. Und den würde ich nochmal herausstellen nach diesem doch überraschenden Sieg. Mein Moment des Spieltags habe ich ja schon verraten am Anfang. Also der Beste, der einmal über den halben Platz sprüllt, jetzt steh auf zu Traoré. Was habt ihr noch anzubieten an Momenten des Spieltags, Miriam?
Ach, da konnte ich mich ehrlicherweise auch kaum entscheiden. Zuerst habe ich mir das 2-0 von Darmstadt 98 aufgeschrieben, weil ich schon finde, dass das für die Mannschaft, die schon so lange keinen Sieg mehr einfahren konnte, dann einfach eine Lösung war und wie dann die Spieler alle vor der Kurve gejubelt haben, war schon auch echt cool. Ich glaube, ich nehme aber tatsächlich auch eine ähnliche Situation, wie du sie hattest. Das war aber im Spiel BVB gegen Leverkusen, als es da die Rudelbildung am Ende gab und dann noch ewig diskutiert wurde und rot oder nicht rot und tralala. Und dann hat noch mal jemand, dann hat Xhaka ja noch gelb bekommen, ist dann auch noch mal zum Schiedsrichter und hat gefragt, warum habe ich jetzt eigentlich gelb? Und dann wurde noch länger diskutiert. Und dann hat man irgendwann ganz klar Edin Terzic rufen hören, einfach nur komm Leute, spielt weiter. Also einfach auch ganz klar zu sagen, so jetzt hört auf, nochmal nachzufragen und lass uns einfach weiter Fußball spielen. Das fand ich auch eine sehr coole Reaktion und deswegen nehme ich, glaube ich, einfach die Reaktion von Edin Terzic auf die Rudelbildung und die ganzen anderen Diskussionen, die da so entstanden sind.
Ja, das war wirklich auch, ja, er hat es auch gefühlt, wie er das gesagt hat. Er hat auch wirklich das ehrliche Gefühl, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, obwohl es ja eigentlich gut war für seine Mannschaft, dass da jetzt die Zeit runterläuft. Aber trotzdem hat er gar keinen Bock drauf gehabt. Ich habe auch genauso gefühlt in dem Moment. Ja. Patricia, was ist dein Moment des Spieltags gewesen?
Auch richtig gut, dass es die Außenmikrofone gibt, sonst würden wir das alles verpassen. Moment des Spieltags ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Eintracht-Bias, aber ich fand, es war auf jeden Fall ein emotionaler Moment und das war der Abschied von Hölzenbein im Waldstadion vor dem Spiel. Es war gar kein In-Game-Moment, sondern wirklich vor Anpfiff. Da war ja Hölzenbeins Familie da, also seine Frau und seine Kinder und die standen am Spielfeldrand neben Axel Hellmann, der eine emotionale Rede gehalten hat. Es wurde auf dem Videowürfel auch ein Video noch gezeigt und dann die anschließende Schweigeminute, die auch sehr würdig abgelaufen ist. Also im Stadion kennt man das ja, da gibt's immer mal ein paar betrunkene Menschen, die meinen, sie müssen in eine Schweigeminute reingrölen. Das ist nicht der Fall gewesen, also sowohl von den Gästefans, auch von den Heimfans nicht. Zumindest habe ich vorm Fernseher nichts davon mitbekommen. Die Fans hatten einen Banner mit für immer Frankfurts Stolz. Also das ist ja ein sehr, sehr, sehr großer Spieler für die Eintracht gewesen. Ja, auch deutscher Nationalspieler. Und genau, dass dann am Ende auch noch der Spieler mit der Nummer 7 für die verstorbene Nummer 7 das 3:1 macht, aufs leere Tor zu rennt. Dann noch so ein kleiner, ja, nostalgischer Moment für alle Eintracht-Fans. Diese Gacinovic-Geschichte, Gacinovic-Lauf im Pokalfinale 2018, das war eigentlich eine Blaupause von dem Tor, was Marmoush dann da abgeliefert hat. Ich glaube, durch die Eintracht-Brille ist das auf jeden Fall der Moment des Spieltags. Aber ich glaube, auch viele neutrale Fans fanden, dass das ein, ja, auf jeden Fall emotionaler Moment war vor dem Spiel.
Ich fand auch das Gesamtpaket des Spiels war sehr emotional. Es war auch, glaube ich, wichtig für die gesamte Eintracht, dass da in der zweiten Halbzeit eben nochmal dieses Aufbäumen stattfand und dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, auch das Gesamterlebnis Freitagabendspiel abzurunden. Damit haben wir auch den Bogen geschafft und so einen richtig schönen Kreisschluss hier hinbekommen. Vom ersten Spiel, das wir besprochen haben, bis jetzt zum Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, bis tief in die Nacht mit mir aufzunehmen, diese Folge. Ich hoffe, wir haben Max Jakob ordentlich vertreten können. Einmal der Dank an Miriam Scheel. Kann ich gar nicht mehr hinzufügen. War super. Und Patricia Siewert, auch dir gebührt ein Dankeschön. Wann erleben wir dich wieder in einem Konkurrenz-Podcast?
Eventuell schon morgen Abend im Eintracht-Podcast, falls ich es pünktlich nach Hause schaffe.
Wollen wir es hoffen. Dann bedanke ich mich bei allen Hörenden und bei allen Hörerinnen und Hörer. Jetzt merkt ihr schon, bei mir geht auch die Stimme langsam weg. Bei mir geht auch langsam die Konzentration weg. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle wieder Max Jakob Ost. Es wird natürlich auch wie immer eine weitere Folge des Rasenfunks geben. Ich sage herzlichen Dank und auf Wiederhören. Und das mit dem Timing des Outros werde ich auch nochmal üben.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.